Der Rasenfunk Royal.
Ist das jetzt eine Siegestrophäe oder einfach ein schönes Geschenk?
Nee, das ist eine kleine Wiedergutmachung. Da hat mir schön die Elle reingejagt, die Lippe ist aufgeplatzt. Da habe ich so gesagt, pass auf, gib mir das Trikot, dann ist die Sache vergessen.
18 Vereine, 18 Gäste.
Teil 2 des Rasenfunk Royals. Herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der G-Netzer bei Twitter und ich bin Moderator dieses Hinrundenrückblickes. Wir blicken auf die Saison jedes einzelnen Vereins und der Schiedsrichter zurück und beantworten auch noch ein paar Fragen zum Rasenfunk selbst. Was ist der Rasenfunk? Es gibt ja immer wieder Neulinge, die das hier zum ersten Mal hören, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Wir sind ein Fußball-Podcast, wir sprechen über die Fußball-Bundesliga, aber auch über viele andere Themen und wir tun das ja in der Art und Weise, wie wir es für angemessen halten. Das heißt, wir versuchen uns an die Fakten zu halten, Boulevard interessiert uns nicht so sehr und wichtigstes Kriterium, wir nehmen uns Zeit. So auch hier in diesem Rasenfunk Royal. Jeder Verein bekommt ungefähr 45 Minuten, in der wir nochmal die Hinrunde Revue passieren lassen. Das summiert sich dann zu einer ordentlichen Gesamtlänge auf, die soll euch aber nicht abschrecken. Man kann ja erstmal mit einem Segment starten und gucken, was einen sonst noch so interessiert. Ausführlicher gibt es das nirgendwo und das Ganze würde es auch nicht geben ohne unsere Rasenfunk-Supporter. Deswegen an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen. Unter rasenfunk.de/unterstützen erfahrt ihr sowohl, was man tun kann, um den Rasenfunk nach vorne zu bringen, als auch, wie viel wir denn eigentlich brauchen oder denken, dass wir brauchen, um zum Beispiel zur WM das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich tägliche kurze Sendungen zu jedem einzelnen WM-Spieltag. Das soll es genug der Vorrede gewesen sein. Empfehlt uns gerne weiter und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Teil des Rasenfunk Royals. Leverkusen und Leipzig sind die nächsten beiden Vereine, über die wir hier sprechen wollen im Rasenfunk Royal und damit reden wir auch über die Tabellenplatzierungen 4 und 5. Ich begrüße bei mir in der Leitung zum einen für den Leverkusen-Part und natürlich alles andere auch Jens Peters, den @catenaccio bei Twitter. Servus Jens.
Moin.
Ja, moin ist gut, aber das ist jetzt ein kleiner Insider zwischen uns dreien hier, die die Aufnahmezeit kennen. Der dritte im Bunde ist der liebe Alex, der @crankrbl. Servus Alex.
Ja, hallo, freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, dein Debüt im Rasenfunk. Jens ist ja schon ein alter Veteran, wobei wir auch schon länger nicht mehr das Vergnügen hatten.
Das stimmt,
Jens.
Wir haben schon länger nicht miteinander gesprochen.
Ja, aber weißt du, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
Ja, da mache ich mir auch keine Sorgen.
Ich mir auch nicht. Und wir reden heute über eure beiden Vereine mit der einfachen Einstiegsfrage mal noch an euch beide. Jens, du darfst mal anfangen. Tabellenplatz 4 nach 17 Bundesligaspielen. Bist du damit erstmal so zufrieden?
Ja, wenn du jetzt nicht erstmal gesagt hättest, dann... Nein, ich bin erstmal zufrieden. Sehr zufrieden sogar.
Das ist schön zu hören. Und Alex, wie ist bei dir die Lage mit dem 5. Tabellenplatz zur Winterpause?
So zum Ende, auf die ganze Saison gesehen, ja. Aber wenn man jetzt so die letzten Spiele nimmt, dann ist da doch irgendwie ein bisschen Wehmut dabei. Ich glaube, da kommen wir aber dann noch dazu.
Ja, ich denke, da kommen wir in der Tat noch dazu. Wehmut ist natürlich ein Wort, was Jens dann an seiner Stelle überhaupt nicht kennt. Denn wann, über was sollte er wehmütig sein? Dass die letzte Niederlage am 5. Tabellenspieltag passiert ist gegen Hertha BSC auswärts 1:2. Seitdem nicht mehr verloren. Und ich frage mich, Jens, ist das noch Leverkusen? Ich erkenne euch
ja,
ganz wieder.
Ja, das ist immer noch Leverkusen, weil wenn es nicht Leverkusen wäre, dann wären da nicht so viele Unentschieden und viele verlorene Punkte dabei gewesen, die nicht hätten sein müssen.
Das ist aber Jammern auf äußerst hohem Niveau, wenn ich mich erinnere. Leverkusen war so zusammen mit Schalke der Inkonstanzmeister und jetzt haben wir hier so eine ungeschlagen Serie.
Das stimmt schon. Also erstmal klingt das natürlich super. Ich will da auch gar nicht undankbar oder irgendwas in der Art sein. Aber wenn man ein Haar in der Suppe finden will, dann ist es tatsächlich so, dass da doch die ein oder anderen Spiele dabei waren, wo man sicherlich noch mehr hätte rausholen können.
Okay, dann lass uns mal ins Detail in die Hinrunde reinspringen. Was ist denn der erste der 5 Aspekte, die für dich so die ersten 17 Spiele geprägt haben in der Liga?
Der Trainer.
Ja, das überrascht mich gar nicht so sehr. Heiko
Herrlich, komisch, ne? Ja.
Wer hätte das gedacht? Hat, glaube ich, viele überrascht. Man konnte bei Jan Regensburg sehen, dass Heiko Herrlich in der Lage ist, aus einer Mannschaft viel herauszuholen. Bei vorherigen Stationen unter Haching und in den Jugendteams vom FC Bayern sah das in der Außenperspektive noch ein bisschen anders aus. Was zeichnet denn Heiko Herrlich als Trainer aus?
Ah ja, ja, das ist eine schwierige Frage. Direkt zum Einstieg. Da komme ich jetzt nicht mit klar.
Es ist wie Fahrradfahren.
Ist so komplex, nicht. Das Ganze. Ja, was zeichnet ihn aus? Also ich muss erstmal sagen, es zeichnet ihn aus, dass er es geschafft hat, von einem, also Leverkusen, von einem Abstiegskandidaten wieder dahin zu bringen, wo sie mal vor 2 Jahren waren, nämlich eher zu einem Champions League Aspiranten. Und da kommen natürlich viele kleinere Aspekte dann nochmal mit rein, die ihn halt wirklich auszeichnen. Also, dass er die Mannschaft überhaupt erstmal wieder so zusammengebracht hat, was man, oder wo man das Gefühl hatte bei Roger Schmidt zum Beispiel, dass das mannschaftlich auch nicht mehr so hundertprozentig passte, ja. Dass er dem Team verschiedene taktische Systeme an die Hand bringt, dass er es schafft, auch Spieler mit einzubinden, die auf der Bank sitzen, dass er während der Spiele wirklich nochmal den einen oder anderen Kniff aus der Tasche holt oder parat hat, dass ein Spiel gedreht werden kann. Das sind wirklich alles Sachen, die es in Leverkusen schon lange nicht gegeben hat. Und da bin ich auch sehr überrascht, ehrlich gesagt, dass das unter Heiko Herrlich dann so auch eingetreten ist. Deshalb, also für mich ist es wirklich eine große Überraschung, dass das so gut funktioniert unter ihm.
Ja, ich glaube, beim Überraschtsein, da sind sich fast alle Beobachter der Bundesliga einig. Ich finde es sehr interessant, was du angesprochen hast, gerade das Umstellen innerhalb der Spiele, das ist mir auch sehr extrem aufgefallen bei Heiko Herrlich. Vor allem wirkte es immer, zumindest nach außen hin, nicht aktionistisch, sondern eher ja, wie genau. Plan 2, Plan 3, mhm. Plan 4.
Ja, so sehr, sehr überlegt, wenn mal was irgendwie in die falsche Richtung läuft, dass man tatsächlich dann jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf 2 Stürmer reinwirft, sondern dass tatsächlich dann da in Ruhe überlegt wird, was kann man machen. Und das ist ja die eine Sache, dass man halt vielleicht irgendwie dann an der Taktik was ändert und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler dann bringt. Aber die Mannschaft setzt es dann auch in den meisten Fällen um. Also das finde ich schon sehr beeindruckend. Wenn man sich sonst Spiele in der Bundesliga anguckt, hatte ich das Gefühl, dass das nicht allzu oft passiert.
Ja. Und es gibt eine deutliche Parallele zwischen der letzten Saison von RB Leipzig und eurer jetzigen Hinrunde, und zwar die Konter. Keine Mannschaft hat mehr Tore nach Konter erzielt. 6 Treffer waren es in der Hinrunde. Zum Vergleich, Leipzig war in der letzten Saison beste Kontermannschaft mit 11 Treffern.
Ja, was soll ich sagen? Ein statistisches Häppchen. Was ich natürlich gern höre, auf der anderen Seite finde ich es halt bemerkenswerter, dass man halt, also klar, das ist immer super, wenn man aus dem Konter ein Tor machen kann, wenn man halt irgendwie vielleicht selber auch unter Druck gerät, dass man dann eine Antwort parat hat und jederzeit treffen kann. Aber zum Beispiel unter Roger Schmidt, um ihn nochmal anzuführen, war es halt so, dass man halt sonst überhaupt gar keinen Plan hatte, speziell gegen tiefstehende Teams. Mhm. Da hat man sich halt den Ball von links nach rechts geschoben und da war nichts. Und gerade das finde ich halt bemerkenswert. Also das ist eine Qualität, die ich auch schon länger nicht in Leverkusen gesehen habe.
Das ist nämlich genau der Aspekt, auf den ich dann auch raus wollte. Die meisten Kontertore erzielt mit auch einem der meisten Ballbesitze. Ja, okay, das ist jetzt falsch formuliert, aber er gehört zu den wenigen Teams in der Liga, die einen Ballbesitzfußball spielen. Durchschnittlich sind es irgendwas um die 53%, aber ja. In fast allen Spielen hat Leverkusen deutlich häufiger den Ball. Und trotzdem sind Konter ein so wichtiges Mittel, um Tore zu erzielen. Das finde ich ist eine sehr interessante Kombination, hängt auch dann viel mit dem Verhalten bei Standardsituationen zusammen. Das ist nicht immer auch ganz ausgewogen, also auch ja. Schon 8 Tore aus Standards kassiert, aber auch genau. In meiner Erinnerung unglaublich viele Offensivaktionen auch nach Standards vor dem eigenen Tor gehabt. Und das ist dann halt auch eine Qualität.
Ja. Also ich glaube, gerade zu Beginn der Saison, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, hat man tatsächlich auch relativ viele Tore nach Standards kassiert. Jetzt in der Vergangenheit war es, glaube ich, ein bisschen besser. Also am Anfang der Saison war es so, dass man die Uhr dann quasi danach stellen konnte. So, okay, Ecke, Freistoß aus halbwegs gefährlicher Position, da ist der Gegentreffer dann schon vorprogrammiert. Inzwischen entstehen daraus tatsächlich dann auch oft gefährliche Situationen, halt die angesprochenen Konter. Und ja, also ist natürlich dann eine Waffe. Ne?
Ja, das kann man wohl so sagen. Alex, du als Neuerstligist in dem Sinne mit deinem Verein, erkennst du Parallelen zwischen Leipzig und Leverkusen?
Ich habe tatsächlich, als Roger Schmidt nach Leverkusen wechselte, so das erste Mal so ein bisschen hingeschaut und dachte, so dieser Spielstil auch so aus der Rangnick-Schule mal zu sehen, wie das da funktioniert. Später kam auch noch Alexander Zorniger dazu. Und ich fand Leverkusen über die Jahre unter Schmidt so super aufgestellt und irgendwie hat es hinten raus immer weniger funktioniert. Das hat mir damals schon ein bisschen Angst gemacht. Und ja, dementsprechend habe ich Leverkusen schon öfters mal geschaut. Und jetzt gerade in dieser Saison, es war das Spiel gegen uns in Leverkusen, wo Leverkusen zu zehnt war und trotzdem Leipzig an die Wand spielte, immer wieder schnell nach vorne, Bailey, Brandt, das hat mich, ja, das war schon beeindruckend, das war, glaube ich, gefühlt die stärkste Mannschaft, die uns da bespielt hat, das wie gesagt zu zehnt und ja, das war halt so ein Offensivfußball, wie ich ihn aus der verrückten Hinrunde von der letzten Saison kenne, ja, also tatsächlich würde ich Parallelen sehen.
Jetzt hat Alex ja da auch schon ein paar Spielernamen fallen lassen. Steht einer dieser Spieler bei dir unter den Aspekten oder sollen wir so mal aufhören?
Rat mal.
Leon Bailey.
Was meinst du? Ja, Mann. Tatsächlich steht er auch auf meiner Liste.
Ja. Woher ich das wusste, das ist ja fast schon magisch. Na, man kommt an das ihm nicht vorbei. Vielleicht einer der besten Offensivspieler dieser Hinrunde. Na, eigentlich sicher einer der besten Offensivspieler dieser Hinrunde. Muss man gar kein Vielleicht davor machen. Und auch das gar nicht so erwartbar. Denn man hatte ja schon mal ein paar Spiele von ihm gesehen. Er kam ja nicht im Sommer.
Genau, also er war ja schon länger da. Seit Mitte letzter Saison, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und ja, ich glaube halt irgendwie in eine Mannschaft geraten, wo halt vieles nicht so wirklich funktionierte. Wie schon vorher angesprochen, das Mannschaftsgefüge vielleicht auch nicht so ganz hundertprozentig passte. Wo es andere Probleme gab, jetzt als einen jungen, potenziell starken Spieler dann einzubinden. Und ja, auch Anfang der Saison war es jetzt nicht so, dass Leon Bailey da ganz oben auf der Liste der Spieler stand, die jetzt diese Saison den großen Durchbruch starten. Das ist ja dann erst so nach und nach gekommen. Und jetzt die letzten Spiele, ich glaube, das hat ihm halt viel Rückenwind gegeben, dass er halt sehr viel Vertrauen halt vom Trainerstab bekommen hat, dass er halt auch gemerkt hat, dass man halt gewisse Arbeiten zu verrichten hat, weil nicht nur nach vorne, also das ist ja das, was eigentlich alle jetzt so sehen, ne, dass er nach vorne unglaublich starkes Dribblings auspackt, die wirklich vom Feinsten sind, super schnell spielt und dann auch noch abschlussstark ist, aber man muss halt auch immer sehen, dass er halt auch Arbeiten nach hinten zu verrichten hat und die sind jetzt noch nicht das Allerfeinste so, aber natürlich ganz anders, als das zum Beispiel zu Beginn der Saison war oder letzte Saison in den Spielen.
Und kann man das auf diesen einen Namen reduzieren, weshalb Leverkusen die drittbeste Offensivmannschaft der Liga ist, nach Dortmund und den Bayern? Oder wer kommt da noch mit ins Spiel?
Also ich habe bei meinen fünf Aspekten habe ich auch noch Kevin Volland auf der Liste stehen. Also auf der anderen Seite, um dann noch weiterzumachen in dieser Liste, ist es halt auch die gesamte Mannschaft, die dann halt da wirklich einen guten Stiefel runterspielt. Klar, er macht viel aus. Also das hat man jetzt zum Beispiel auch im letzten Spiel gesehen. War es das letzte Spiel? Gegen Hannover?
Ja, ne? Ja, genau.
Das war genau.
Das letzte Ligaspiel.
Genau, das letzte Ligaspiel, wo er halt von der Bank kommt, was halt auch letztlich irgendwie großartig ist, dass man so einen Spieler halt mal eine Halbzeit auf der Bank lassen kann, es dann jetzt nicht unbedingt hundertprozentig alles rund läuft in dem Spiel. Und dass er dann halt von der Bank kommt und direkt zwei Tore macht, das ist schon irgendwie auch beruhigend zu wissen, dass das halt geht. Aber ja, zum Beispiel Kevin Volland, ein Spieler, der, ich glaube, für 20 Millionen nach Leverkusen gekommen ist, was schon eine Menge Geld ist und der in der letzten Saison halt überhaupt gar nicht funktioniert hat und jetzt unter den Top 5 der Torjäger der Bundesliga ist, sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Ja. Und dann gehört natürlich der Rest der Mannschaft halt auch noch dazu, der halt das umsetzt, was der Trainer ihnen vorgibt, der eine Idee hat, wie man mit dem Spielermaterial, so blöd das auch klingt, was man halt damit anstellen kann. Und das funktioniert. Also das hätte auch alles anders laufen können. Also der Saisonstart war alles andere als gut. Und das haben wir letzte Saison gesehen. Wenn man dann so in eine Spirale gerät, die eher nach unten wirbelt, dann hat man halt Pech. Dann gibt es auch keinen Leon Bailey, der auf einmal total durchstartet, sondern dann beschäftigt man sich halt eher mit dem Thema Abstieg.
Ja, begann mit einer Auftaktniederlage bei den Bayern. Erster Einsatz des Videoassistenten unter anderem, dann ein unglückliches Unentschieden zu Hause gegen Hoffenheim. Da kam Hoffenheim auch. Gut, Rudi Völler regt sich ja über viel auf. Also sollte man jetzt nicht als Beleg dafür nehmen, dass es da auch mit Videoassistenten was gab, aber zumindest Diskussionen. Dann das Auswärtsspiel in Mainz. Da habe ich noch so vor Augen, dass man die Standardschwäche da vor allem gemerkt hat.
Genau. Also
beim 1:3. Ich glaube sogar alle drei Tore sind nach Standards gefallen. Ich glaube zwei Ecken.
Das kann gut sein, ja.
Dann ein Heimsieg gegen Freiburg, die erwähnte Auswärtsniederlage bei Hertha und seitdem dann eben alles gewonnen oder unentschieden gespielt. Kann man das denn beschreiben, was vor allem in der Offensive passiert ist, dass so ein Spieler wie Kevin Volland, von dem man in der letzten Saison sehr wenig gesehen hat, dass ein Spieler wie Leon Bailey, von dem man in der letzten Saison sehr wenig gesehen hat, dass die jetzt so auftrumpfen können?
Also woran das liegt? Also dass man jetzt Gründe hat oder was möchtest du genau
wissen? Ja, was hat sich bei euch im Spiel, hat sich bei euch im Spiel was verändert oder ist das eher eine Formsache? Das kennt man ja auch. Wenn dir drei Tore mal irgendwie reinfallen, dann schießt du auch noch das vierte, das fünfte, das sechste. Oder habt ihr auch von eurem Spielstil was verändert?
Also ganz klar, der Spielstil hat sich verändert. Aber ich glaube auch, es hat echt oft was damit zu tun, dass halt, wie du sagst, dass dann halt, wenn der eine mal reinfällt, dass man dann halt auch nochmal zwei, drei dann auch aus den unglaublichsten Winkeln quasi reinmacht. Es gibt, glaube ich, nie den einen Grund halt so. Du kannst auch da irgendwie nochmal Heiko Herrlich plus Trainerteam sicherlich anführen. Wenn du von deinem Chef auch für dich irgendwie in deinem Job oder für den normalen Arbeiter das Vertrauen von deinem Chef hast, dann wirst du sicherlich bessere Arbeit abliefern, als wenn du eh schon auf dem Kicker stehst bei irgendjemandem und dir dann halt die unglaublichsten Fehler passieren, weil du halt immer das Gefühl hast, okay, der Chef, der schaut jetzt ganz genau, was ich mache. Und das wird im Fußball, auch wenn es Profi sind, auch wenn sie Millionen von Euro verdienen, wird es da nicht anders sein. Also dass dieser psychologische Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das wird aber oft unterschätzt, sollte aber nicht. Und ja, also ne, Spielsystem, das passt jetzt mit den Spielern. Die Spieler haben Lauf, die können von der Bank kommen, die können in der Startelf stehen, es funktioniert halt einfach. Aber wart mal ab, lass mal drei Spiele. Also man muss dazu sagen, der Saisonstart ist relativ schwer vom Programm. Also mit den Bayern jetzt zum Beispiel als ersten Gegner. Mit Hoffenheim, Mainz kann auch immer mal ein schwerer Gegner sein. Es lief jetzt zu Beginn der Saison halt eher schlecht und wenn du das halt zu Beginn der Rückrunde hast, dann kann es auch ganz schnell mal wieder anders aussehen. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen.
Leverkusen war doch bisher immer eher das Team, was es in der Rückrunde rausgerissen hat, oder verhaue ich da gerade was? Bei euch war es doch eher
Das kommt drauf an, wie weit du in die Historie zurückschauen willst. Ich kann mich auch an die eine oder andere Herbstmeisterschaft erinnern, die dann nicht zur Meisterschaft geführt hat.
Ja, gut. Okay, ja, so weit also, zurück wollte ich gar nicht gehen.
Genau,
aber unter Roger Schmidt war das ja häufig
so. Unter Roger Schmidt war das häufiger so. Da war es dann tatsächlich so, dass man zwischendurch mal über den Abschied von Roger Schmidt nachdachte, weil es halt gar nicht lief. Und dann, wenn man ihm die Pistole auf die Brust setzte, lieferte die Mannschaft auf einmal irgendwelche Leistungen, die sie vorher gar nicht abgeliefert hat, wo man sich dann auch die Augen rieb, wie kann das jetzt sein, dass es auf einmal funktioniert. Und ich hatte neulich noch irgendwie eine Diskussion mit jemandem aus dem Leverkusen-Bereich, wo wir auch überlegt haben, okay, wie viele Spiele sind wir jetzt umgeschlagen, wann ist das letzte Mal vorgekommen? war das unter Bruno Labbadia oder Jupp Heynckes oder aber es war unter Roger Schmidt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es jetzt tatsächlich waren, aber doch einige. Mhm. Und das kam dann halt erst zu Ende der Saison.
Ich möchte mal noch ein paar Namen vorlesen. Hakan Çalhanoğlu, Kevin Campbell, Chicharito, Ömer Toprak, Papadopoulos, Dragovic. Ja, ich glaube, da können wir aufhören. Das waren die Abgänge in diesem Sommer. Ja. Und man dachte sich, was hat Leverkusen vor? Ist der geheime Plan, dass man sich komplett entkernt und dann nur noch auf junge Spieler setzt und auf die Wette, dass ein Kai Havertz, dass ein Julian Brandt und wie sie alle heißen, den Laden dann schon irgendwie schmeißen? Und irgendwie war das vielleicht der Plan, denn wenn ich mir jetzt euren Kader angucke, wie ich es vor dieser Aufzeichnung gemacht habe, dann weiß ich gar nicht, über wen ich zuerst sprechen möchte, denn da sind so viele Spieler mit dabei, die für sich genommen einen unglaublich wichtigen Part bei Leverkusen spielen, angefangen mit Jonathan Tah in der Innenverteidigung, Sven Bender, Neuzugang, auch Retzos, das ist ein, also der musste auch erst in die Saison finden, aber da weiß man auch nicht, färben da die Ergebnisse auf den Verteidiger ab oder der Verteidiger auf die Ergebnisse. Henne-Ei-Problem, so ein bisschen, finde ich. Ich kann mich jetzt zumindest an keine großen Patzer erinnern. Und im Mittelfeld geht's dann weiter. Du hast Aranguiz, du hast Dominic Kohr, der so richtig angekommen ist. Dafür ein Julian Baumgartlinger, der nicht mehr so die Rolle spielt wie noch in der letzten Saison. Ein Julian Brandt, ein Lars Bender. Unglaublich. Und vorne geht's ja weiter mit Admir Memedi, Lucas Alario haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, der ja dann irgendwann erst zum Saisonstart kam, wo immer so ein bisschen die Meinung vieler war, allein dadurch, dass Alario mit auf dem Feld stand, hat sich Kevin Volland etwas leichter getan. Die Ergebnisse haben zumindest gehen mit dieser These Hand in Hand. Dann hast du Karim Bellarabi, der Mann, der aus jeder Lage schießt, schneller als sein Schatten, leider mit nicht der höchsten Schussgenauigkeit, aber ansonsten ja, also sehr, sehr aktiv, also wahnsinnig viele Spieler, wo ich sage, krass, die spielen wirklich jeder für sich individuell genommen eine gute Saison und jeder von denen erfüllt einen wichtigen Part im Leverkusener Spiel. Das finde ich erstaunlich.
Ja, definitiv. Du hast verschiedene Namen aufgezählt. Vielleicht kannst du die nochmal durchgehen, dann kann ich irgendwie ein, zwei Worte zu denen verlieren, weil ich tatsächlich auch nicht so der Riesenfan dieser Spieler gewesen bin. Ich glaube, der erste Name war Hakan Çalhanoğlu.
Ja.
Natürlich ein großartiger Freistoßschütze, der auch ein gutes Standing, glaube ich, im Team hatte, der mit vielen Spielern gut ausgekommen ist, aber auch oft sehr phlegmatisch, vielleicht auch an Mesut Özil manchmal erinnert, zwischendurch mal den genialen Pass, aber noch lange nicht die Qualität von Mesut Özil. Also ich will da niemanden anfeinden. Aber ich habe nie den ganz großen Wert von ihm im Team gesehen. Ömer Toprak, ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass er nicht mehr in Leverkusen spielt, weil ich auch da nie die ganz große Qualität von ihm gesehen habe. Ich mich ein bisschen gewundert habe, dass die Dortmunder ihn unbedingt haben wollen. Wen hattest du noch auf der Liste?
Alexander kennt einen, den ich noch auf der Liste hatte. Kevin Campbell. Da könnt ihr gleich mal drüber diskutieren.
Da bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass der gegangen ist.
Ein bisschen Feuer hier rein.
Nee, ja, und wer weiß, vielleicht ist Alexander, bist du Fan von Kevin Campbell? Wir haben vorher darüber gesprochen, dass er bitte nicht Alexander genannt werden möchte. Kurz zur Erklärung. Kevin Campbell, ja, glaube ich auch nicht, hatte auch nicht unbedingt die größte Fangemeinde in Leverkusen. Ich glaube, es weinen ihm jetzt nicht ganz so viele hinterher. Ich muss aber sagen, dass er unter Roger Schmidt einer der wenigen war, die sich halt noch wirklich richtig reingehauen haben. Ich glaube, weil er selber halt Roger Schmidt-Fan war und das habe ich ihm schon hoch angerechnet. Und ich finde, dass er jetzt auch das, was ich in Leipzig gesehen habe, dass er da einen guten Part spielt und durchaus eine Bereicherung für das Leipziger Spiel ist.
Also auf jeden Fall, so jetzt zum Ende heraus hat sich dann auch herausgestellt, dass er so der Transfer ist, der auch am besten funktioniert hat. Ich war damals allerdings ein bisschen überrascht, dass er dann kam. Ich glaube, da gab es so vorher ein Gerücht mit, bin mir nicht mehr ganz sicher, mit China, wo es dann um diverse Millionen ging und dann kam er für weniger Geld nach Leipzig. Das hatte mich ein wenig überrascht gehabt.
Ja, also das Gerücht, das gab es. Ich weiß gar nicht, woran es jetzt letztlich gescheitert ist, dass er dann nicht nach China gegangen ist. Ich glaube, Geld, keine Ahnung. Also da will ich jetzt nichts Falsches sagen.
Vielleicht sportliche Ambitionen. Also wer nach China wechselt, der wirft seine Karriere ja schon ein bisschen hin.
Ja, also kann ich jetzt auch nicht unbedingt verstehen, warum man nach China wechselt. Da muss man nochmal nach Köln schauen. Wer da am Wochenende immer im Stadion sitzt und anfeuert.
Lukas Podolski spielt aber in Japan, da verhaust du.
Ja, ja, ich weiß, aber es gibt da noch einen anderen Stürmer. Aber das ist ein anderes Thema. Aber also ich finde, er passt gut nach Leipzig und wünsche ihm da auch alles Gute. Also ich hege keinen Groll gegen ihn.
Aber wir ziehen daraus quasi so ein, wir machen einen Strich unter die Abgänge und stellen fest, mit diesen Spielern, mit durch die man auch noch sehr, sehr viel Geld eingenommen hat in dieser Transferperiode, ist nicht unbedingt in gleichbedeutendem Maße Qualität abgeflossen, was aber ja auch daran liegt, dass die Spieler, die in der letzten Saison zu großen Teilen noch einen etwas lustlosen Eindruck, fand ich schon, manchmal gemacht haben.
Ja, das kann man schon so sagen.
Den in dieser Saison nicht mehr machen. Und ich erinnere mich noch an eine Aussage von Julian Brandt in der Sommerpause, als er gesagt hat, nein, ich möchte nicht wechseln. Er wurde ja mit den Bayern in Verbindung gebracht, unter anderem. Denn ich finde, wir haben den Karren in den Dreck gezogen. Jetzt müssen wir ihn auch wieder daraus herausziehen. Und er meinte damit die nicht erfolgte Qualifikation fürs internationale Geschäft. Und da war ich skeptisch. Denn
skeptisch, warum?
Weil ich mir gedacht habe, diesen Karren, den hätte man die komplette Rückrunde über aus dem Dreck ziehen können. Denn es war ja, wir erinnern uns, eher ein Schneckenrennen irgendwann um Europa. Da hätte eine Siegesreihe von vielleicht mal 3, 4 Siegen am Stück schon gereicht, um sich zu etablieren. Denn die meisten Mannschaften haben Punkte liegen lassen im Kampf um Europa. Und da hat es Leverkusen regelmäßig geschafft, aus einer guten Ausgangssituation wenig rauszuholen. Und eben auch mit den Spielern, die jetzt gut performen. Deswegen war ich da eben einfach sehr skeptisch, aber es zeigt sich.
Skeptisch kann man auf jeden Fall sein, aber schau mal jetzt nach Dortmund. Ich weiß ja nicht, ob du schon über die Dortmunder gesprochen hast jetzt in den letzten Tagen.
Ja.
Aber ganz ehrlich, da fragst du dich auch, natürlich, die müssen doch irgendwann es schaffen, den Karren da wieder umzustoßen, aus dem Dreck zu ziehen, such dir irgendeine Floskel aus. Aber es klappt halt einfach nicht, ne? Die haben das Spielerpotenzial, die haben super Spieler in ihren Reihen, es geht nicht. Woran liegt es? Fragt man sich dann immer, ne? Also, es muss doch möglich sein.
Ja, es ist natürlich auch nicht so leicht, wie es für uns von außen betrachtet aussieht. Eine These, die ich dazu habe, warum es jetzt so gut funktioniert, ist, ich denke, man geht da nicht allzu sehr ins Irre oder in das Kaffeesatz lesen, wenn man sagt, es wird mit dem Trainer zusammenhängen. Und der hat eben schon viel Erfahrung auch mit jungen Spielen. Er hat schon die deutsche U17, die deutsche U19 trainiert, bei Bayern eben auch die U17. Jetzt nicht sonderlich erfolgreich, aber das liegt ja auch immer sehr im Auge des Betrachters und hängt ja auch immer an ganz vielen Faktoren zusammen. Vielleicht ist das so der wesentliche Faktor, der sich da geändert hat, dass da ein Trainer ist, der nicht nur einen klaren taktischen Plan hat, und davon hat er gleich mehrere in der Schublade, sondern der auch zumindest viel Vorerfahrung hat im Umgang mit sehr jungen Spielern. Und da habt ihr ja im Kader so einige.
Das stimmt. Also das kann ich auch nicht beurteilen, inwieweit er da jetzt den richtigen Zugang oder die richtige Ansprache findet. Und inwieweit jetzt diese Vorerfahrung hilft, weil es natürlich nochmal ein anderes Niveau ist halt so, ne? Also ist was anderes, einen Bundesligisten zu trainieren als die U17 oder. Aber ne, das kann ich halt nicht wirklich hundertprozentig beurteilen. Aber man hat natürlich schon das Gefühl, dass jemand, der gut mit Menschen umgehen kann, man merkt das ja auch so ein bisschen in der Außenpräsentation, Außendarstellung von Heiko Herrlich, wie er zum Beispiel auch mit der Presse umgeht. Das ist meistens sehr menschlich, der auch mal Fehler eingesteht, der nach vorne schaut, der wirklich eine gute Ansprache findet. Also ob man sich da jetzt eine Pressekonferenz anschaut oder welche Interviews, das finde ich alles sehr, ja, auch unaufgeregt, aber irgendwie macht einen relativ ehrlichen Eindruck. Und das so ein ähnliches Phänomen mit dieser Ansprache hatten wir halt schon mal mit Jupp Heynckes, als der da war. Das merkt man ja jetzt auch gerade in München. Der schafft dann halt so eine Mannschaft irgendwie zusammenzuschweißen, der auf einzelne Spieler halt eingeht, der die richtige Ansprache dann auch findet. Das scheint nicht ganz unwichtig zu sein.
Absolut. Und bis auf eine Szene im letzten Pokalspiel vor der Winterpause hat Heiko Herrlich wirklich immer einen sehr guten Eindruck gemacht. Jetzt wird es ihm in Zukunft vielleicht ein bisschen schwerer fallen. Ja, fallen ist ja schon das Stichwort.
auf der anderen Seite hat er es wirklich dann direkt gesagt. Und das fand ich halt dann auch, also die Szene war natürlich mega albern und peinlich.
Ja, du kriegst
aber er hat hinterher auch gesagt, so, ja, okay, ganz ehrlich, das war dumm von mir. Und den Trainer musst du halt auch erstmal finden, der dann hinterher sagt, so, okay, das war vielleicht jetzt nicht ganz so schlau, wie ich mich da verhalten habe. Das rechne ich ihm hoch an.
Ja, also ja, wenn er nur einmal die Szene gesehen hat oder der Pressesprecher, dann wird ihm vorher gesagt worden sein, du Heiko, du musst da noch eine Sache aufklären. Und vielleicht kann man es zusammenfassen unter dem Spruch, du kriegst vielleicht den Trainer aus dem Sturm, aber nicht den Stürmer aus dem Trainer.
Ja.
Da hat man noch so alte Reflexe gesehen. Aber ich frage mich schon, sollte es jetzt mal zu irgendwelchen Schwalben von Offensivspielern von euch kommen?
Er wird ganz still sein. Ist vielleicht auch ganz gut sein. Gut so.
Das wird ein bisschen schwieriger in der Ansprache, ja, das glaube ich auch. Welche Rolle spielt denn Sven Bender bei euch? Dessen Transfer zu dieser Saison hin hat für einige hochgezogene Augenbrauen, aber im positiven Sinne gesorgt vor dieser Saison. Vor allem, weil man sich gefragt hat, warum lässt er in Dortmund gehen?
Ja, ich glaube, in Dortmund hatte man sich wahrscheinlich mehr von Ömer Toprak erwartet und insgesamt halt mehr von der Defensive. Sven Bender ist ein Spieler, der halt auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Spiele der in den letzten 2, 3, 4 Jahren gemacht hat. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und auch in Leverkusen. Also nimm dir die beiden Benders und zähl die Spiele zusammen. Das sind immer noch nicht so viele Spiele, die auf den Platz gebracht haben. Da kannst du eher die Minuten zählen als ganze Spiele. Die hauen sich halt immer so rein, dass, ich weiß auch nicht, also es gibt, glaube ich, kein Spiel, wo jetzt zum Beispiel Lars Bender, bei ihm habe ich es jetzt halt mehr beobachtet in den letzten Jahren, wo der nicht irgendwie wenigstens einmal mit der Trage vom Platz getragen wird und dann 5 Minuten später dann nochmal wieder auf den Platz geht. Und dann aber doch irgendwie 4 Spiele ausfällt, dann ist immer wieder ein Spiel dabei. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Risikofaktor bei Sven Bender. Jetzt, wenn er spielt, astrein, hilft der Defensive definitiv weiter, ist nach vorne natürlich auch nochmal durchaus eine Waffe bei Standards, wo man ihn immer mal dann nach vorne mit reinstellen kann, wenn es hart auf hart kommt. Und ja, also war eine gute Verpflichtung. Mich sehr zufrieden mit.
Ist vielleicht so ein bisschen der Unsung Hero bei Leverkusen Jonas Bold? Denn wenn ich richtig informiert bin, ist er es doch, der den Kader zusammenstellt.
Genau. Ja, also das ist halt immer so, ich finde, das sind immer so Sachen, die sind ganz schwierig von außen zu beurteilen, wer jetzt letztlich da für die Kaderzusammenstellung dann verantwortlich ist. Er wird da natürlich einen großen Anteil haben, weil er dafür verantwortlich ist, aber weiß man, wie viel Rudi Völler ihm jetzt da noch reinredet, wie viel da Michael Reschke, der Trainer, wie viel Anteil die daran haben. Und natürlich ist es jetzt alles super. Du hast halt gesagt, du hast alle möglichen Spieler aufgezählt, die alle jetzt diese Saison super funktionieren. Aber natürlich, letzte Saison hat ein Großteil dieser Spieler nicht funktioniert. Das ist halt ein großes Puzzle, wo jedes Puzzleteil halt mit dem anderen irgendwie zusammenpassen muss. Und dann hast du halt vielleicht den falschen Trainer oder hast halt in der Defensive vielleicht ein Puzzlestein, was nicht hundertprozentig funktioniert. Und schwupps, 4 Spiele verloren, eher unteres Mittelfeld statt Lobesgesänge seit 14 Spielen ungeschlagen. Und also speziell als Fan, was wir ja letztlich sind, wir gucken halt vielleicht irgendwie relativ viel vom Spiel und man guckt, liest alles Mögliche, aber das jetzt wirklich so beurteilen zu können, finde ich immer sehr schwer.
Ja, und ich höre auch eine gewisse Vorsicht bei dir noch heraus bei der Beurteilung dieser Saison. Ich weiß nicht, ob das gebrannte Kind ist. Ich habe
schon ganz oft das gesagt. Es kann ja immer noch passieren, dass jetzt irgendwie, dass die drei Spiele hintereinander verlieren. Klar, die Angst ist halt immer da. Bisher habe ich aber das Gefühl, dass jetzt nicht so ein Abwärtstrend wirklich entstehen wird. Es wird sicherlich nochmal eine Schwächephase kommen. Man wird jetzt nicht bis zum Ende der Saison ungeschlagen bleiben. Das sollte mich doch sehr wundern. Mir ist es lieber, sie verlieren irgendwie zwischendurch mal ein, zwei Spiele und ziehen dann ihre Lehren daraus und gehen halt vielleicht einfach so dann nach Europa.
Ich glaube, was das große Pfund von Leverkusen ist, jetzt für die Rückrunde hin gesehen, wenn wir da jetzt nochmal die Parallele aufmachen zur sehr guten Hinrunde von Leipzig in der letzten Saison, dann hatte man in der Rückrunde und auch schon gegen Ende der Hinrunde manchmal das Gefühl, die Art und Weise, wie Leipzig spielen lässt, auf die haben sich die Gegner eingestellt. Ich will jetzt nicht von entschlüsselten Systemen oder sowas sprechen, das ist Quatsch, aber man hatte dann einfach im Laufe der Saison gesehen, wie man das stoppen kann, unter anderem durch viele Fouls im Mittelfeld, auch zum Teil übertriebene Härte durch ein sehr, sehr enges Aufbauen der Linien. Ingolstadt war da das erste gute Beispiel. Und dann fiel es Leipzig unter anderem deshalb auch schwerer, in der Rückrunde erfolgreich zu sein. Und ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt über Leverkusen sprechen in dieser Saison, da sehe ich das nicht, denn Leverkusen hat schon in der Hinrunde so variabel gespielt und man hat eben beide Komponenten. Man hat das Ballbesitzspiel, man hat auch ein super Umschaltspiel, also die schönsten Konter, die ich im Kopf habe, aus dieser Hinrunde hat alle Leverkusen abgeschlossen. Da waren Pässe mit dabei, wie mit dem Skalpell durch die Abwehr durchgeschnitten, durch die Schnittstelle, direkt in den Fuß und dann auch sehr sichere Abschlüsse. Gerade beim Hannover-Spiel hat man das sehr schön gesehen mit den beiden Bailey-Treffern und dem dritten, den er nicht gemacht hat. Mhm. Das könnte so ein bisschen euer Pfund sein, finde ich, in der Rückrunde.
Ja, danke, mir wird ganz warm ums Herz.
Gewöhn dich nicht dran.
Was soll das heißen?
Naja, wir beide
wissen. Ich versuche doch ein bisschen positiv in die Zukunft zu schauen. Du willst mir doch nur Mut zusprechen.
Nein, ich gucke Leverkusen gerade sehr gerne zu. Und wegen
das mir
kann das auch gerne so bleiben, denn ich mag Mannschaften, denen ich gerne zugucke, denn ich muss ihnen ja aus beruflichen Gründen
zugucken. Definitiv. Also es gibt Spiele, die sehen ganz anders aus, gar keine Frage. Ja, das ist, also ich hatte die Taktik halt nochmal mit auf meinen Zettel geschrieben, also diese Variabilität, das ist schon wirklich beeindruckend. Also es gab Spiele, wo die erste Hälfte zum Beispiel überhaupt gar nicht funktioniert hat und dann ist die Mannschaft so dermaßen anders aus der Kabine gekommen, man hat ganz anders gespielt, man hat ein ganz anderes System gespielt, die Spieler waren ganz anders eingestellt. Das habe ich halt wirklich schon ganz lange nicht in Leverkusen gesehen und das sehe ich auch selten in der Bundesliga. Also dass halt Trainer so umstellen können, dass man auf Negativtrends innerhalb der Mannschaft eingeht und was Besseres draus macht. Da gibt es, glaube ich, nur ganz wenige Teams zurzeit in der Bundesliga, die das hinbekommen.
Was für sich genommen ja schon erstaunlich genug ist, aber da haben wir in der letzten Schlusskonferenz vor der Winterpause länger drüber diskutiert. Alex, würdest du denn mitgehen, wie ich die Hin- und Rückrunde von Leipzig in der letzten Saison besprochen habe und siehst du da auch, wie schätzt du Leverkusen ein als Außenstehender?
Also als Außenstehender, ich habe ja auch einige Spiele sehen können. Es war halt so bei dieser überragenden Hinrunde von Leipzig letzte Saison, dass man halt auch so das Gefühl hatte, man hat einfach den Lauf. Es läuft, dieselben 11 Spieler, aber gefallen war es ja ein recht enges Korsett mannschaftlich. Die konnten immer spielen, die waren selten verletzt und so. Und so hat das da immer wieder funktioniert. Bei Leverkusen sehe ich halt, wie gesagt, von der Taktik habe ich nicht so viel gesehen bisher, aber zumindest rein vom Personal her klappt da vieles. Da kann auch mal jemand eingewechselt werden, der sehr gut einschlägt. Ich glaube, letzten oder vorletzten Spiel war das Bailey, der da reinkam und dann so überzeugt hat. Also dementsprechend sehe ich Leverkusen anders, also sogar ja besser eigentlich aufgestellt als damals Leipzig in der Hinrunde, auch wenn es da deutlich besser mit den Punkten geklappt hat. Gerade das Beispiel. Ich glaube, es gab auch letzte Saison in der Hinrunde, wo Leipzig in Leverkusen gespielt hat, wo Leverkusen auch hätte eigentlich gewinnen müssen und die Punkte abschenkt. Und genauso jetzt wieder, wo Leipzig da war, das ist halt dann so dieses, was dann vielleicht noch manchmal fehlt. Aber ansonsten sehe ich Leverkusen als Top-Mannschaft bisher. Und ich schaue sie auch gerne. Da stimme ich euch zu.
Wichtiger Punkt noch, den du angesprochen hast, bisher wirklich von Verletzungen verschont geblieben. Wir wollen es nicht jinxen, aber bis auf Tien Jedwai und die natürlich vorhandenen Kurzzeitausfälle der Bänderzwillinge gab es eigentlich nur noch jetzt eine Verletzung von Charles Aranguiz in den letzten drei Spielen. Und Alario ist jetzt gerade verletzt, aber mit Adduktorenbeschwerden nicht allzu schwer. Das ist natürlich auch noch ein Aspekt, der mit dazukommt.
Ja, fragt man sich ja auch häufiger bei anderen Teams, wenn dann auf einmal die halbe Mannschaft verletzt ist, ob da halt falsch dosiert wird, was Training angeht, was Intensität im Training angeht, was vielleicht auch die Anzahl der Einsätze von einzelnen Spielern angeht. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, dass jetzt zum Beispiel Leon Bailey einfach mal eine Halbzeit auf der Bank sitzen kann, nachdem er halt richtig, richtig gute Spiele abgeliefert hat vorher und halt trotzdem die Mannschaft funktioniert. Da ist Leverkusen zurzeit halt wirklich relativ breit aufgestellt, dass man sich das halt auch erlauben kann. Und dann kommt es vielleicht halt auch einfach nicht zu diesen Verletzungen. Konnte zwischendurch halt auch immer mitbekommen, dass halt mal Spieler Training rausgenommen worden sind, wenn es halt irgendwie, wenn die viele Spiele gemacht hatten oder wenn es halt irgendwie kleine Zipperlein gegeben hat. Das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Ne? Irgendwie im heutigen Profifußball, wo dann halt vielleicht dann hier und da einfach die Schmerztablette oder die Behandlung vom Arzt erfolgt, dass die Spieler dann halt auf jeden Fall auf dem Platz stehen am Samstag. Auch das scheint in Leverkusen gerade zu passen. Es kann aber auch da natürlich jederzeit irgendwie mal schieflaufen, dass dann halt zwei Spieler auf der gleichen Position halt sich verletzen. Man kann auch mal die Treppe in der Silvesternacht runterstürzen. Da ist ja alles möglich.
Auf wen spielst du denn da jetzt an? Das verstehe ich gerade nicht.
Ich weiß gar nicht. Irgendjemand ist mal die Kellertreppe runtergefallen. Es war, glaube ich, nicht in der Silvesternacht, aber...
Ach so, ja. Gut, kuriose Verletzungen, da gab es ja so einige.
Da gab es, glaube ich, einige.
Ich denke, eine wichtige Rolle dabei spielt eben auch, dass es in dieser Saison keine Dreifachbelastung für Leverkusen gibt. Dadurch hast du eben längere Zeit zur Regeneration und aber auch mehr taktische Einheiten pro Woche. Das heißt, die taktische Variabilität, die Heiko Herrlich hergestellt hat, die ja auch durchaus zugenommen hat im Verlauf dieser Hinrunde, genau, die konnte eben halt auch einstudiert werden. Also vielleicht ist... Das darf man, glaube ich, nicht vergessen bei der Bewertung dieser Hinrunde. Das ist jetzt nichts, was schlimm wäre. Das ist halt einfach so. Aber ein Vorteil, denke ich, für Leverkusen auch im Vergleich zu den Mitbewerbern um die Champions League Plätze.
Das ist ja auch das, was Uli Hoeneß über Leipzig gesagt hat vor der Saison. Ne? Lass die mal ein Jahr Champions League spielen, dann sieht das unter der Saison halt dann auch nicht mehr so astrein aus. Da werden die auch ihre Punkte lassen. Und so ist es ja tatsächlich dann auch gekommen.
Ja, wobei man da auch sagen könnte, so arg viel Punkte haben sie nicht gelassen. Also sowohl Leverkusen als auch Leipzig haben hier nur 2 Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten. Um die Meisterschaft geht es bei beiden nicht. Vielleicht hat Uli Hoeneß das gemeint, den Meisterschaftskampf.
Ja. Vielleicht wäre ja mehr drin gewesen für Leipzig, also wenn sie nicht Champions League spielen würden, wer weiß. Das reicht der Spekulation.
Aber zumindest nach den Champions League-Spielen hat es ja halbwegs funktioniert. Ich glaube, 4 Siege, 2 Unentschieden. Also fällt dann schwer, zumindest das jetzt diese ominösen Spiele danach da in Kritik zu bringen. Ich weiß ja nicht, wie das bei Leverkusen aussah mit Verletzungen in den letzten Jahren unter Roger Schmidt.
Eher im Bereich, katastrophal will ich es nicht nennen, aber da sah das halt auch schon anders aus. Also da hatte man schon eine wesentlich... da war waren die Ärzte ganz gut beschäftigt.
Das war ja unter anderem einer der Kritikpunkte an Roger Schmidt. Ich kann mich daran erinnern, dass sein Fitnesstrainer, der von ihm präferierte Fitnesstrainer, gegen Oliver Bartlett war das, im Dezember des letzten Jahres dann entlassen wurde von Leverkusen. Das galt als einer von vielen Mosaiksteinen, die so das komplette Bild ergeben haben. Zwischen Roger Schmidt und Leverkusen ist es nicht mehr die, genau, nicht mehr Litterwoche.
Bartlett war ja, glaube ich, vorher auch in Dortmund irgendwie bei der Klopp, kann das sein? Ich meine, da gab es auch irgendwie so eine Verbindung, wo es halt ähnlich aussah mit den Verletzten.
Ja, genau, das ist korrekt. Er war bei Borussia Dortmund, auch bei Salzburg und dann eben bei Leverkusen. Mhm. Jetzt spielt er bei Sinobu Guan und ich denke, das dürfte der Verein sein, zu dem jetzt auch Roger Schmidt gewechselt ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau, Roger Schmidt hat ihn mitgenommen nach China, ob als Bestrafung oder als Belobigung, das muss jetzt jeder für sich entscheiden, wie man das einschätzen möchte.
Hast du mal recherchiert, wie es da läuft für Roger Schmidt, weil ich habe das aus den Augen verloren.
Ist er jetzt nicht gerade erst hingewechselt? Ach nee, ist schon... Ach ja, stimmt, ja, das war ja schon, das war ja schon im Juli. Warum habe ich denn da jetzt neulich nochmal eine Meldung zugesehen? Ich bin doch im Weihnachtskoma. Ja, läuft so gemischt, würde ich sagen. Man ist Tabellenneunter.
Okay. Aber in einer Liga von wie vielen Teams?
Von 16 Teams. Ich sehe gerade einen Tabellensiebter, Entschuldigung, das war eine, nicht die aktuellste Tabelle. Aber ja, also da ist von allem viel dabei. 11 Siege, 7 Unentschieden, 12 Niederlagen, 42-42 Tore. Das ist eine Roger Schmidt-Mannschaft. Er ist sich treu geblieben. Ja, also bitte frag mich nicht zur chinesischen Liga.
Ja, nee, gut, aber das fand ich jetzt mal ganz interessant.
Ja.
Was aus ihm geworden ist, wie es denn für ihn steht.
Ja, ich glaube, da gibt es auch mehr als nur die sportliche Betrachtungsweise. Jens, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Wir hatten als Aspekte den Trainer, Leon Bailey, ja. Kevin Volland, die Taktik. Welches ist der fünfte Aspekt oder haben wir ihn schon angeschnitten, während wir...
Ja, wir haben ihn natürlich schon angeschnitten. Die Mannschaft als solche funktioniert halt. Also die Mannschaft hatte ich halt als weiteren Aspekt
Du weißt, dass die Mannschaft eine Trademark ist, die mir jetzt nicht einfach nur so für Leverkusen...
Doch, ich habe es mit Bedacht so gewählt.
Na gut.
Die Mannschaft.
Wenn der da mal nicht der Fanclub powered bei Fritz Kohler auf den Füßen steht.
Ja, das Risiko gehe ich ein.
Ja, du bist einfach ein Draufgänger. Trainer.
Ja. Draufgänger. Ich weiß nicht, ob ich das noch groß ausführen muss.
Ich glaube, das haben wir schon mit abgehandelt. Du bist auch insofern ein Draufgänger, dass du verraten hast vor dieser Aufnahme, dass du ohne einen Song zu wissen für diese Hinrunde in diese Aufzeichnung gegangen bist.
Ich bin so musikalisch wirklich ganz schlecht gebildet und da einen passenden Song zu finden, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich hätte zurzeit nur diverse Weihnachtskinderlieder in petto und ich weiß nicht, ob da irgendwie was für Leverkusen dabei ist.
Dieses Schicksal teilen wir zwei uns. Da wüsste ich jetzt aber auch nicht, ob in der Weihnachtsbäckerei wirklich so passend ist bei Leverkusen.
24 Türchen, Stille Nacht, Heilige Nacht.
Ja, da kommen wir jetzt aber nicht ganz raus. Also irgendeinen Song müssen wir uns einfallen lassen. Ja, also jeder hat einen Song mitgebracht. Das muss auch für Leverkusen klappen.
Ich hatte kurz über Bochum nachgedacht.
Warum denn das?
Ja, so tief im Westen und ehrliche Arbeit und da, wo das Herz noch an der richtigen Stelle schlägt.
Aber das kannst du doch dem Bochumer nicht antun, dass du für die Hinrunde von Leverkusen...
Wir haben keinen eigenen Song. Wir müssen den Bochumern ihre Hymne stehlen.
Also ich würde Folgendes vorschlagen. Du hast jetzt noch, während du aufmerksam dem Alex lauscht, wie er mir die Hinrunde von Raba Leipzig erklärt.
Dann ist die Sendung für mich gelaufen, wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenke, welcher Song denn zur Leverkusener Saison passt. Können wir nicht eine Umfrage machen bei Twitter noch schnell?
Du kannst wegen mir jetzt noch eine Umfrage starten. Mal schauen, wer um die Uhrzeit noch antwortet.
Also gucken alle Darts oder liegen im Fresskoma. Ja.
Also diese Song, wir heben ihn uns noch auf. Es wird noch einen Song geben. Also, und wenn ich mir einen überlege, das werden wir auch noch hinkriegen. Aber dann lass uns mal über Raba Leipzig sprechen. Es gibt
Was ist dieses Raba? Hast du das immer noch nicht abgewöhnt?
Ich habe mir das immer noch nicht
abgewöhnt. Ich habe diese Diskussion, also um jetzt mal da so reinzusteigen, zu Rasenball Leipzig. Ich habe die Diskussion in eurem Forum zwischendurch mal entdeckt. Da war die aber schon ganz alt und dann wollte ich nichts mehr dazu schreiben. Ich finde, Raba gibt dem ganzen Konstrukt noch viel mehr Aufmerksamkeit, weil es etwas ist, was niemand sonst verwendet. Und wenn du jetzt ja eigentlich nicht Red Bull unterstützen willst, finde ich, machst du es doch irgendwie indirekt.
Ja, das ist ein Argument, das höre ich immer wieder. Mein Gegenargument ist, dass die Leute mit RB Red Bull zusammensetzen und diese Konstruktion des Wortes Rasenballsport ja nur dafür verwendet wurde. Und so wie es dann Leute gibt, die aus Versehen Red Bull Leipzig sagen, unter anderem ja auch Sportkommentatoren, mache ich eher das Gegenteil, indem ich das weitest von diesem
Unternehmen... Also es sei eine Eselsbrücke für dich selbst, damit dir keinen Fehler unterläuft.
Nun ja, ich habe mir übrigens im Zuge dessen auch abgewöhnt, Leverkusen beim vollen Namen zu nennen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, auch in diesem Segment, weil dann Hörerinnen und Hörer vollkommen zu Recht gesagt haben, Moment mal, bei Bayer Leverkusen machst du ja das Gleiche. Da dachte ich mir, ist ja interessant, da mache ich ja das Gleiche, nämlich, dass ich einen Unternehmensnamen nenne. Das war nur in meiner Fußballsozialisation nicht so verankert, weil ich kannte halt Leverkusen nur so. Aber vollkommen richtiger Punkt, seitdem auch nur noch Leverkusen. Ich weiß nicht, der Rasenfunk soll eben werbefrei bleiben. Und ich finde, also man kann das im Tribünengespräch zu Rasenballsport Leipzig noch nachhören. Ich bin da ergebnisoffen reingegangen in die Sendung und habe gesagt, lasst uns auch das im Laufe der Sendung mal diskutieren, ob das total bescheuert von mir ist, weil das war eigentlich nur so eine Schnapsidee aus der Saisonvorschau im letzten Jahr. Habe ich das als Witz gesagt, man sollte sie eigentlich Raba nennen, weil der Name Rasenballsport ja sonst total untergeht. Und dann habe ich es aber irgendwie durchgezogen. Und am Ende der Folge bin ich dann aber dabei geblieben. Denn es ist einfach der Zweck gewesen, warum der Verein gegründet wurde. Nämlich Werbung zu machen für dieses Unternehmen. Und sie machen das zwar auch mit sehr schönem Fußball und so weiter, aber irgendwie will ich nicht Werbung machen für dieses Unternehmen. Nicht kostenlos.
Wir könnten jetzt hier, glaube ich, ein großes Fass aufmachen. Aber wir wollen ja eigentlich über die Saison sprechen.
Ich finde es aber eigentlich gut, dass das immer wieder thematisiert wird, denn ich bin ja auch bereit, mich da selber zu hinterfragen. Aber wir können darüber auch nicht diskutieren, ohne dem Alex wenigstens mal zu Wort kommen zu
lassen. Wer ist Alex? Ja, genau.
Du, keine Ahnung, irgend so ein Extremsportler wahrscheinlich. Anders kann man ja nicht Leipzig-Fan werden. Alex, fühlst du dich in deinem Fan-Dasein gestört, wenn ich Rabat sage?
Nein, ich hatte schon, meine Freundin hört auch regelmäßig Rasenfunk, hat schon zu mir gesagt, wehe, du sprichst das nach. Also schon unter Androhung, dass ich das so übernehme. Nein, grundsätzlich fühle ich mich da nicht gestört. Keine Sorge.
Ja,
man hört ja einige Namen in den Stadien und da ist Raba ja doch noch der angenehmste.
Ja, okay, gut. Wobei, diesen Wettbewerb möchte ich auch immer gewinnen, dass ich mich zu dem, was in den Kurven gerufen wird, dann doch noch ein bisschen abhebe. Ich finde das auch interessant, es wäre jetzt für mich auch völlig okay gewesen, wenn du gesagt hättest, ich finde das total behämmert. Damit kann ich auch leben. Interessanterweise gibt es einige Leipzig-Fans, die den Rasenfunk inzwischen hören. Und irgendwie gewöhnt man sich auch dran, so wie man sich ja auch an alles rund um Leipzig gewöhnt hat. Irgendwie so ein bisschen zumindest. Wenn wir jetzt schon eh so über diese Schiene ins Segment reinstarten, dann beantworte mir doch bitte mal die Frage, die auch im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de von Samsam29 aufgeworfen wurde, nämlich, wie ist denn deine Einschätzung, wie hat sich denn die Wahrnehmung von Leipzig in dieser Saison verändert hin zur letzten Saison?
Also jetzt in den Stadien oder allgemein in der Wahrnehmung?
Fangen wir in den Stadien an und dann machen wir allgemein.
Also gerade in den Stadien ist das immer so, diese zweite Saison, es war auch in der zweiten Liga so, dass es gewisserweise normalisiert hat. Ich nehme das immer unterschiedlich wahr, wo es noch Regionalliga-Zeiten waren und man halt die 200, 300 Leute gegenüber hatte, sodass man direkt sehen konnte, wer einen da jetzt anpöbelt oder ähnliches. Dann war das für mich bewusster wahrgenommen, als wenn das da so eine riesige anonyme Wand ist. Dortmund war dann natürlich eine Ausnahme, in der letzten Saison, das war ein sehr, sehr negatives Beispiel. Aber ansonsten jetzt auch in Köln, wo es jetzt ein paar härtere Worte gab oder so, das hat sich in dem Maße nicht wiederholt. Und dementsprechend, ja, kehrt da gerade so in den Stadien, habe ich so zumindest das Gefühl, eine gewisse Normalisierung ein. Es ist jetzt nicht so, dass man überall gedrückt wird vor Freude, aber ja, also ich finde jetzt, also wenn ich jetzt auch mal andere Spiele höre und die Liebesbekundung da untereinander, dann fällt das jetzt nicht mehr aus dem Rahmen.
Und wenn wir mal aus den Stadien rausgehen, hin aufs Allgemeine hin, Medienberichterstattung, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, die Art und Weise, wie über Leipzig gesprochen wird?
Ja, das ist so, ich fand diese Saison ist das für mich besonders hervorgekommen, dass es so ganz merkwürdige Situationen gibt, wo zum Beispiel irgendein Zeitungsartikel sehr positiv oder sehr negativ über RB Leipzig schreibt. Und es kommt immer sofort ein Echo von der anderen Seite. Also quasi gab es einen zu guten Artikel, wird einer geschrieben, der da entgegenwirkt. Genauso gab es einen sehr schlechten Artikel, wird automatisch einer geschrieben, der diesen entgegenwirkt. Und so wurde das teilweise, gerade auf Twitter konnte man das mitbekommen, aber auch so, wie so ein Kampf ausgetragen über die Köpfe hinweg von DDRB-Fans. RB Leipzig ist jetzt die Zukunft, die Bayern-Herausforderer, während andere das ganz anders gesehen hatten. Und ja, das war sehr anstrengend. Über lange Zeit, also sowohl die sehr positiven Artikel, weil sie teilweise inhaltlich nicht stimmten, als auch die sehr negativen Artikel. Ja, und dementsprechend fand ich, während man letzte Saison noch ein bisschen das weglächeln konnte mit der sehr guten Hinrunde und der normalisierten Rückrunde, hatte ich jetzt so dieses Jahr das Gefühl, es hat sich alles ein bisschen mehr aufgebauscht.
Ja,
gerade so diese Extreme, zumindest in der Pressewahrnehmung.
Und dann gibt es halt,
na klar.
Meint ihr denn, dass es irgendwann diese Entwicklung gibt? Also zu Hoffenheim gab es ja eine ähnliche Diskussion, dass sich das irgendwann so total normalisiert, dass es halt wirklich dann nicht mehr das Thema ist? Kommt irgendein anderer Verein nach, der quasi den Fokus von RB Leipzig runternimmt?
Das geht tatsächlich, also so habe ich das Gefühl, es geht tatsächlich nur, wenn irgendwo anders quasi es brennt. Also ein bestes Highlight war jetzt gerade Dortmund. So in der Rückrunde hat sich alles Richtung Dortmund fokussiert, sodass das jetzt auch die letzten 4, 5 eher schlechten Spiele von Leipzig komplett unterging. Und dementsprechend fand ich, also habe ich zumindest nicht so wahrgenommen, so dermaßen negative Artikel kamen. Als es aber gerade so bei Dortmund ein bisschen ausgeglichen war und Leipzig diese 2 Spiele gegen Bayern hatte, gab es ja dann auch schon wieder die ersten Artikel, darum sind die Leipziger die Herausforderer für die Bayern. Und das war dann halt schon sehr, sehr anstrengend, sowas zu lesen. Ja. Also habe ich so immer das Gefühl, wenn es woanders brennt, dann ist es ganz gut, aber wenn gerade nichts los ist, geht Leipzig im Zweifel auch immer.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Maurice aus dem vorherigen Segment zustimmen würde, wenn du sagen würdest, die Situation rund um Dortmund war ein Highlight. Aber, aber wir wissen ja, wie du es gemeint hast.
Ja, ja.
Andererseits finde ich, sportlich gesehen, kann man diese Leipzig ist jetzt der Herausforderer vom FC Bayern oder könnte sich als Nummer 2 im deutschen Fußball etablieren Artikel schon schreiben. Was eben dann noch immer mit dazukommt, ist eine sehr hohe Aufgeregtheit in der Rezeption. Und zwar das, was du auch schon beschrieben hast, nämlich auf beiden Seiten. Es gibt quasi gewisse Dinge, die darf man über Leipzig nicht sagen. Sonst wird man sehr angegriffen und mir scheint auch, zumindest derzeit äußert sich das mir so, das ist sehr organisiert. Sowohl die Front der Kritiker steht immer schon Gewehr bei Fuß, sobald ein Artikel online geht, als auch die Front der Befürworter. Also es gibt auch, ja, da habe ich auch schon mal eine Diskussion geführt. Auf Twitter ist ja auch völlig okay. Man soll ja in alle Richtungen diskutieren. Und das wiederum wird aber, glaube ich, dazu führen, dass das nie aufhören wird, dass es auch Artikel gibt, die nicht nur rein sportlich über Leipzig gehen, was ich völlig legitim finde. Und ich finde es auch okay, die Hintergründe zu beschreiben. Aber diese meinungsstarken Stücke, die bieten sich bei dem Verein auch deshalb an, weil du ganz, ganz sicher sein kannst, wir veröffentlichen dazu was und dann wird das Aufmerksamkeit erzeugen. Und genauso wie du sagst, in den Phasen, wo die Liga eher ein bisschen langweilig ist, kriegt man damit nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Und so funktionieren Medien leider im Jahr 2017. Und in den Phasen, wo andere Themen wichtiger sind, kann man es dann auch mal weglassen. Aber meinem Gefühl nach wird das deswegen nämlich nicht so schnell weggehen. Und da komme ich dann auch so ein bisschen zurück auf das, was Jens auch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das ähnlich wird wie bei Hoffenheim, dass es so stark zurückgeht. Denn wenn Leipzig, ich glaube, das hängt eng damit zusammen, welche sportliche Rolle der Verein in den nächsten Jahren spielen wird.
Aber findest du, dass es in Hoffenheim abgenommen hat, dadurch, dass Hoffenheim nicht mehr so erfolgreich gewesen ist?
Meinem Gefühl nach ja. Also wenn wir jetzt über Hoffenheim sprechen, dann sprechen gewisse Fankreise natürlich noch über Dietmar Hopp und das ist ja auch okay, das zu thematisieren. Also man muss ja jetzt auch nicht Dinge totschweigen. Es darf ja gerne auch diskutiert werden und gerne auch kontrovers. Aber meinem Eindruck nach geht es jetzt eher um Nagelsmann, um die Transfers, um die Dreifachbelastung, die man jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal hat. Also alles sehr, sehr viel näher an dem, um was es eigentlich geht, nämlich Fußball. Während es in den ersten Jahren ja viel um Aspekte ging, die schon irgendwie auch einen Bezug zu Fußball hatten, aber irgendwie auch nicht. Und eigentlich gibt es keinen Grund, wenn du in der Saisonvorbereitung mal den Artikel geschrieben hast, wo du mal aufgedröselt hast, wie kam Hoffenheim eigentlich jetzt hier nach oben oder wie kam Leipzig nach oben, wie kam das zustande, dass das Logo so aussieht wie das von einem anderen Verein und. Eigentlich gibt es ja keinen Grund, diese Artikel dann auch noch ein paar Wochen später noch zu schreiben und dann ein paar Wochen später wieder und dann ein paar Wochen später wieder. Da gibt es keine sportliche Begründung für. Und das erlebe ich jetzt bei Hoffenheim, ehrlich gesagt, unaufgeregter gerade. Mal abgesehen von irgendwelchen Diskussionen über Spruchbänder in den Kurven, aber da sorgt der Dietmar Hopp auch selbst dafür, dass das zum Thema gemacht wird.
Ja, kann natürlich, also es hätte natürlich anders laufen können, wenn man damals irgendwie ein, zwei Spielzeiten zumindest nochmal wirklich der Bayern-Herausforderer gewesen wäre. Dann wäre man natürlich auch mehr im Fokus gewesen, man hätte mehr Medienaufmerksamkeit gehabt, dementsprechend hätte man vielleicht auch mehr über negative Aspekte, wie sie dann nach oben gekommen sind, sprechen können. Mal gucken, wie es bei Leipzig läuft.
Ja, was ich halt schwierig finde ist, da wird mich die Meinung vom Alex zu interessieren, aber meiner Meinung nach wiederholen sich ab einem gewissen Punkt, nämlich des Erreichens der ersten Liga, die Argumente. Also wir können jetzt natürlich mal abwarten, wie sich Leipzig weiterentwickeln wird. Aber im Grunde ist jetzt viele der Argumente, wie Leipzig dorthin gekommen ist, wo es jetzt ist, nämlich aktuell Platz 5 der ersten Fußball-Bundesliga, die sind irgendwann auserzählt und da hat dann jeder seine Meinung zu. Und eigentlich musst du dann diese Geschichte nicht immer miterzählen. Das hat ja irgendwann dann auch nicht mehr die Relevanz. Jetzt geht's ja eigentlich um andere Themen.
Es ist auch schon so, dass man diese Diskussion ja auch schon seit der Regionalliga-Zeiten hatte. Jetzt seit der Bundesliga ist die Aufmerksamkeit gerade medial sehr extrem groß. Also so hatte ich es auch nicht erwartet gehabt, die Anzahl an Artikeln und Ähnliches. Aber die Artikel, also diese Diskussion gab es schon zu Regionalliga-Zeiten, auch mit den wesentlichen Argumenten. Und es wurde halt nie irgendwie dieser nächste Schritt gemacht, dass man gesagt hat, okay, diese Argumente werden weiterentwickelt, diese Thesen stehen jetzt so und fertig. Sondern es wurde irgendwie immer wieder versucht, was Neues reinzubringen, was auf beiden Seiten, sowohl Argumente dafür, auch wieder gegen, das Ganze verwaschen hat oder schlichtweg falsch waren. Und es neigt halt dazu, das Ganze, dass halt die, die am griffigsten sind, unabhängig davon, ob sie jetzt inhaltlich richtig sind, dass die halt immer mehr wiederholt werden, während jetzt so in der Sache ja weniger beigetragen wird, sondern eher gerne halt das, was gut klingt, was man griffig nehmen kann. Sei es jetzt zum Beispiel mal, um mal ein Pro-Argument zu nehmen, was sich jedes Mal den Kopf schütteln muss, die Jugendarbeit. Es gab noch keinen Nachwuchsspieler, der es in die erste Mannschaft ernsthaft geschafft hat. Man nimmt dort wirklich viel Geld in die Hand, um dort was auf die Beine zu stellen, aber es kam nichts raus. Und trotzdem heißt es immer wieder, ja, die gute Nachwuchsarbeit, die dort geleistet wird. Und das glaube ich nicht, dass man nur Nachwuchsarbeit leistet, damit viele gute Fußballer für die dritte Liga ausgebildet werden. Sondern dass man halt für sich selber, aber trotz all dem geht, wird das immer, also das ist so ein Argument, was immer so mit vorauseilt, was irgendwann mal die lokale Presse auch halt als These aufgestellt hat. Seitdem eilt das voraus, wo ich mir halt auch immer wieder an den Kopf greife und sage, das stimmt nicht.
Ja, vor allem, weil die Jugendarbeit ja auch darauf beruht, dass man junge Spieler von anderen Vereinen zu sich holt, was legitim ist, aber es ist nicht so, dass man jetzt jedem Dreijährigen in Leipziger Umfeld einen Ball vor die Füße wirft und diejenigen, die damit umgehen können, werden dann an den Verein gezogen, sondern da bedient man sich der Mechanismen, die man im Profibereich auch nimmt.
Aber das ist sowas, also klar, der Verein schon ein bisschen da, wir machen eine gute Nachwuchsarbeit, aber in der Stärke des Arguments kam das meistens, habe ich das wirklich in den Medien so wahrgenommen und das wurde dann auch irgendwann wiederholt, ich glaube, bei Sky lief, ich konnte es mir nicht angucken, weil mich das dann schüttelt, lief, glaube ich, eine dreiteilige Serie über die Nachwuchsarbeit und wie toll die ist.
Ach, die war schwer.
Leute, das ist, ja, also ich konnte es mir nicht angucken, ich dachte mir schon, dass die drüber ist. Ich kannte die 1860-Doku und ja, dementsprechend, das sind halt solche Dinge, die halt drüber sind, wo ich halt meine, es wird eine Sache oder argumentativ nichts dazu beigetragen, es werden einfach nur griffige Argumente gesucht, die man sich halt gegenseitig hin und her wirft. Das ist dann halt ja wenig konstruktiv und gerade auch, wenn man jetzt so diskutieren möchte, grundsätzlich auch sehr ermüdend, dass man da halt sagt, okay, dann bin ich hier raus.
Ja. Jens, kannst du dem Alex denn Hoffnung machen, dass gewisse Diskussionen aufhören? Ich wäre mir jetzt da gar nicht so sicher, wenn ich mir jetzt auch mal Leverkusen angucke, ihr müsst euch doch auch immer mit den gleichen Punkten auseinandersetzen, ja, ehrlich, haben keine Fans, niemand fährt auswärts und so weiter und so fort.
Aber das erfüllt einen Fan ja auch immer mit ein bisschen Stolz.
Ja.
Ich finde schon. Also ich glaube, man kriegt mit der Zeit halt so ein dickes Fell. Also das gehört da einfach dazu. Über andere Vereine gibt es andere Schmähgesänge und die meisten Fans werden über die auch hinweg hören und wir hören halt über den Werksverein hinweg und über die zwei Fans und die niedrigsten Einschaltquoten bei Sky und all das dann halt hinweg. Ich finde immer, sportliche Leistung, die dann am Ende dabei rauskommt, ist das beste Gegenargument.
Ich denke,
nicht für alles, aber für mein Ego und für meine Fanseele.
Ja, und darum geht es ja eigentlich im Kern. Und man kann einen Verein ja gerne aus irgendwelchen Gründen doof finden, aber man kann dem Verein nicht absprechen, wenn er sportlich Erfolg hat, denn da treten die Vereine zwar nicht unter gleichen Bedingungen an, was den finanziellen Hintergrund angeht, aber im gleichen Rahmen, nämlich 11 Spieler versus 11 Spieler, so ungefähr sieht ein Spielfeld aus, das sind die Regeln, jetzt macht was mit dem, was ihr alles so an Hintergrund habt, und da haben wir ja auch genügend Beispiele, die mit viel Geld auch wenig hinbekommt über Leverkusen, Freudscher Versprecher, über Wolfsburg werden wir ja gleich noch sprechen. Auf die wollte ich jetzt eigentlich gerade anspielen mit diesem.
Nee, Punkt. Aber das macht ja auch was mit einem, ne? Wenn alle ständig gegen einen sind, wenn alle sagen, scheiß Red Bull, das schweißt ja zum Beispiel auch eine Fangemeinde zusammen, ne? Das hat ja auch eine Auswirkung auf so einen Verein und um alle, die rundherum mit dem Verein zu tun haben. Und das muss nicht unbedingt das Schlechteste sein.
Ja, da kann man, glaube ich, einen Strich drunter machen. Alex, lass uns mal dann noch jetzt ins Sportliche tatsächlich mal reingehen zu Leipzig. Tabellenplatz 5, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit 28 Punkten ist man nur 2 Pünktchen hinter dem Tabellenzweiten Schalke 04, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Was ist denn der erste der Aspekte, den du bei der Besprechung dieser Hinrunde wichtig findest?
Der allererste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Hasenhüttl. Also ich habe so ein Brainstorming gemacht für 5 Punkte, dachte ich mir, die ersten 5, die einfallen, werden wahrscheinlich auch die präsentesten sein. Und da ist mein allererster Ralf Hasenhüttl. Mhm. Weil ich mir halt zum Anfang der Saison schon gedacht habe, okay, das ist für ihn auch eine neue Situation. Und ich weiß jetzt nicht, über Periodisierung oder ähnliches von Trainerarbeit kann ich nicht viel sagen. Aber ich denke schon, dass es eine sehr, sehr extreme Erfahrung für einen Trainer ist, wenn er deutlich weniger Trainingseinheiten zur Verfügung hat, deutlich weniger Zeit für Spielvorbereitung, für die Regeneration der Spieler. Und dementsprechend war ich natürlich gespannt, wie gestaltet er diese Saison. Und es gab dann relativ zum Ende der Saison gab es mal ein schönes Interview in der FAZ mit Ralf Hasenhüttl, wo er gefragt wurde, was er für die Saison umgestellt hat, was jetzt so seine Änderungen waren. Und da fand ich ganz interessant, dass er irgendwann gesagt hatte, letzte Saison stand das Spiel dafür, also aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen, häufig auch das Foul zu suchen, wenn es halt gar nicht anders geht. Und das wollte er diese Saison ändern oder hat es auch geändert, und zwar im letzten Drittel. Er hat gesagt, die Mannschaft ist grundsätzlich nicht mehr so in der Lage, Freistöße oder Standards zu verteidigen, weil man grundsätzlich nicht die größte Mannschaft ist. Also möchte man jetzt anders im letzten Drittel agieren. Und das wollte man nicht mehr diese aggressiv in die Zweikämpfe, sondern diese Fehlpässe erzwingen. Also von mehreren Seiten anläufen, den Gegner stellen, sodass er den Pass spielt und diesen dann antizipieren. Dafür hat man ja mit Upamecano zum Beispiel einen Top-Spieler gehabt. Ja, und da war ich halt gespannt, okay, schafft es Ralf Hasenhüttl, das sinnvoll umzusetzen in dieser Zeit, in dieser deutlich limitierteren Zeit. Und ich finde, es ist ihm nicht ganz so gelungen, wie ich es mir erhofft hatte. Also quasi müsste ich jetzt dem Trainer so ein Zeugnis ausstellen, dann wäre das eher so Richtung 3.
Welche Aspekte haben dir denn gefehlt?
Mir hat zum Beispiel gefehlt, eins, was Hasenhüttl sehr, sehr ausgezeichnet in der letzten Saison war, dass er im Wesentlichen an 11, 12 Spielern festgehalten hat. Das war's. Drumherum wurden zwar immer mal Spieler eingewechselt, wie Oliver Berg, wie Davy Selke, aber sie spielten keine ernsthafte Rolle, wenn alle Spieler fit waren. Das waren dann Paulsen und Werner im Sturm, Sabitzer und Forsberg auf der halben 10, dahinter dann Demme, Keita, und die Viererkette hat sich auch meistens von selbst aufgestellt. Und ich hatte jetzt gehofft, dass er mehr Spieler reinbringt in dieses System und auch wirklich integriert. Ja. Aber die besten Spiele, die so funktioniert haben, waren, wenn das alte Gerüst wieder da stand. Das sei es jetzt zum Beispiel der Neuzugang Bruma oder Augustin, der super gestartet ist, zweifelsohne, oder auch Bruma, der seinen auffälligen Moment hatte, zum Beispiel gegen Dortmund. Aber komplett in dieses Spiel integriert, in diese neue Spielidee, die jetzt ja deutlich mehr im Ballbesitz ist, deutlich mehr über Dribblings gehen soll, also dass man 1-zu-1-Situationen lösen muss, weil der Gegner halt tief steht, sehr gut organisiert steht und dann halt er sich, nehme ich an, einfach gedacht hat, okay, wir müssen mehr in 1-zu-1-Situationen lösen und es klappt ja grundsätzlich auch. Also man hat viele Dribblings, viele erfolgreiche Dribblings, aber man kommt nicht in diese gefährlichen Zonen rein, nicht so häufig. Und das ist halt das, was mir ein bisschen fehlt, wo ich sage, okay, ich erwarte mir schon, man steckt sich da selbst die Ziele und auch Hasenhütte und Ralf Rangnick haben ja klar gesagt, wir wollen Champions League spielen. Und da erwarte ich mir dann doch schon mit dem Spielermaterial, was auch dazugekommen ist, dass man doch noch mehr Varianz reinbringt. Ja, deswegen.
Und liegt das am Trainer? Vielleicht auch an dem Spielsystem, was man auch erstmal verinnerlichen muss, oder dem Spielstil eher. Es geht da, glaube ich, weniger ums System. Oder vielleicht auch an den Spielern. Denn wenn du sagst, in den alten Formationen, alt in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, bei Leipzig, funktioniert es besser, dann spielt da eben auch eine ganz andere Kategorie Stürmer. Wenn ich mir eben einen Naby Keita anschaue oder auch einen Emil Forsberg, wobei der ja in der Saison sogar eher noch abfällt zur letzten Saison hin. Das ist ja auch einfach ein Unterschied, als wenn die Backups dafür spielen.
Stimmt, absolut. Also wenn die Spieler da, gerade Forsberg hatte natürlich auch durch viele gute Standards, auch viele Assists letzte Saison, das ist diese Saison nun gar kein Faktor mehr. Aber trotzdem fehlt mir irgendwie im letzten Drittel, also im offensiven Drittel, mir da die Zielstrebigkeit, der bessere Plan. Es entsteht vieles situativ. Und gerade wenn dann halt viel Rotation ist, eins der Paradebeispiele ist das Auswärtsspiel in Augsburg mit der 1-0-Niederlage, wo ich glaube 7 oder 8 Spieler reinrotiert wurden.
Ja.
Und man hat gesehen, die Mannschaft wusste nicht, wie sie anrennen sollte. Es kam viele Querpässe, es gab viele Dribbling-Versuche, aber es kam produktiv nichts raus. Und das war etwas, was mir bei vielen Spielen auffiel, wo der Gegner organisiert war. Ich nehme Hoffenheim jetzt raus bei diesen ganzen Betrachtungen, weil Hoffenheim war einfach unglaublich effektiv und sehr viel besser ohne Ball als Leipzig mit Ball. Aber auch bei anderen Spielen, wo der Gegner vielleicht nicht so variantenreich individuell so hoch besetzt ist, hat man trotzdem immer wieder Probleme gehabt, dieses letzte Drittel so stark zu bespielen. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es eigentlich nur 2 richtig gute Spiele offensiv, die mich überzeugt hatten. Das war gegen Freiburg, das war ein 4-1 und das Heimspiel gegen Porto. Wo halt auch Porto gesagt hat, wir waren komplett überrascht, weil sie den Spielstil spielten, den wir spielen wollten. Aber ansonsten fehlte mir da im letzten Drittel doch noch, ich sag jetzt nicht, dass man hätte mehr Spiele oder mehr Gegner hätte aus dem Stadion schießen müssen, aber dass man halt mehr offensive Präsenz hat, mehr Gefahr ausstrahlt, wie es zum Beispiel, da gucke ich neidvoll nach Leverkusen, das zum Beispiel beim direkten Vergleich war, als man in Leverkusen gespielt hat und Leverkusen immer wieder schaffte, irgendwie in eine gefährliche Ecke zu kommen, immer wieder gefährlich bis von Strafraum kam, auch in Unterzahl, weil da halt eine ganz andere Dynamik drin steckte. Ja, das fehlt mir bei Leipzig aktuell. Und klar kann man das auch ein bisschen auf die Spieler geben oder ähnliches, aber natürlich in erster Linie steht da für mich der Trainer vorne dran. Trotz alledem bin ich immer noch zufrieden, also ich möchte ihn nicht rausschmeißen und erwähne ich das nicht, dass das jetzt so rüberkommt.
Darf ich da einmal einhaken? Wie wichtig findet ihr Spieler auf dem Platz? Also du hast halt gerade erzählt, dass da irgendwie 7 neue Spieler reinrotiert worden sind und letztlich wusste niemand, was zu tun ist, wie man halt anlaufen soll. Wie wichtig findet ihr Spieler, die dann halt quasi der verlängerte Arm auf dem Platz sind? Also in Leverkusen hat man das halt vielleicht irgendwie bei den Benders oder so, die halt dann das weitergeben. Gibt es jemanden in Leipzig, der das macht und der dann halt gerade da gefehlt hat? Oder muss das alles von außen kommen?
Es gibt in Leipzig so 2 Mentalitätsspieler, würde ich sie nennen. Das ist einmal Sabitzer ganz vorneweg. Der ist auch nicht zwangsläufig der verlängerte Arm vom Trainer, sondern der ist dort einfach Anpeitscher und so, wie er denkt, soll es dann auch laufen. Also das ist auch sicherlich auch eine gesunde Portion Egoismus mit dabei. Aber das ist einer, der
unbedingt das Beste sein muss.
Und dann halt so Stefan Ilsanker, der da auch ebenfalls sehr, sehr stark auf dem Feld präsent ist, durch Ansprachen, durch Zweikämpfe halt auch mal was ausstrahlt, um mal hier ein Zeichen zu setzen, auch vom Trainer halt aus. Aber ansonsten ist ja wirkt die Mannschaft auf mich eher wie eine sehr ruhige Mannschaft. Also Diego Demme ist da jetzt zum Beispiel kann ich da nicht wahrnehmen, wenn er da jetzt hier irgendwie Leute rumschickt oder so. Fällt mir das dann schwer einzuschätzen. Sehr präsent sind mir halt Sabitzer und vor allen Dingen auch Ilsanga.
Und vermisst du dann so einen Spieler?
Oder denkst du? Ich bin da gar nicht so, dass ich sage, es braucht unbedingt einen Führungsspieler. Ich denke, gerade so bei diesen jungen Spielern ist es auch sehr schwer, dass man dann so einen direkt hat. Das müsste dann schon älterer sein. Vielleicht kann Kevin Campbell in diese Rolle wachsen. Vielleicht ist er da auch schon ein bisschen drin. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man ihn dann geholt hat. Ihn könnte ich mir gut vorstellen, dass das da auch gut funktionieren kann. Aber ansonsten sehe ich jetzt keinen, dem ich jetzt so die Führungsrolle komplett abnehmen würde. Auch von der Leistung her. Also so jemand, der permanent auf dem Platz ist oder häufig auf dem Platz steht, so ein Leistungsträger, der das dann auch ausstrahlt. Ja, das war früher Dominik Kaiser, aber der spielt im Kader keine so große Rolle mehr. Da würde ich tendenziell tatsächlich eher sehen, dass das vielleicht Kevin Campbell in diese Rolle wächst. Weil ich glaube, da hat man doch einiges vor auf lange Sicht mit ihm.
In der letzten Saison hätte ich da ja noch Emil Forsberg genannt, der ja eine unglaubliche Debütsaison in der ersten Liga gespielt hat, zusammen mit Keita. Das gefährlichste und gleichzeitig auch defensiv mit beste Duo in der Fußball-Bundesliga. In dieser Saison von Forsberg viel weniger zu sehen. Also nur mal zum Vergleich. Letzte Saison 8 Bundesliga-Tore und 21 Vorlagen. Diese Hinrunde 1 Tor und 3 Vorlagen. Kann man Gründe finden, woran das liegt, außer einfach nur nicht so in Form wie letztes Jahr?
Ja. Zum einen, die Standards haben deutlich an Qualität abgebaut, also die eigenen Standards, die man dann halt in Ecken oder Freistöße, die halt komplett einfach ins Aus gehen oder komplett ungenutzt bleiben. Und ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt die Vorlagen auf die Minuten runterrechnen würde, wie viel war das da letzte? Kannst du das schnell sagen?
Nee, schnell nicht. Langsam kann ich es dir kann ich nicht sagen. Wird ein bisschen dauern. Pro Spiel kann ich dir wahrscheinlich runterbrechen. Mache ich mal gleich.
Ja, aber auch so, er ist schon präsent, wenn er dann, also ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel gegen Hannover, wo man in Rückstand lag, wo man die ersten 60 Minuten gar nicht richtig auf dem Platz war. Dann kam Forsberg, dann lief es schon besser. Und dann kam Keita ins Spiel und dadurch wurde Forsberg noch besser und hatte da auch seinen Platz. Für mich hat Bo Forsberg auch ein bisschen drüber über dem, was sein reelles Leistungsvermögen war. Ja. Mhm. Und aktuell klappt es da nicht mehr so drin, wobei ich das, wie gesagt, auch darauf schiebe, dass sich halt die Spielanlage ein bisschen geändert hat. Man konnte natürlich in der ersten, in dieser überragenden Hinrunde, was halt immer ein bisschen unfair ist, das als Benchmark zu nehmen, konnte man natürlich auch anders spielen. Man konnte noch mehr Kontersituationen nutzen und auch sinnvoll ausspielen. Das ist ja jetzt nicht mehr so der Fall. Auch, dass man eigene Umschaltsituation kaum noch gefährlich nutzt, finde ich. Und ja, dementsprechend kommt er da nicht mehr so zur Geltung. Er ist ja der mit dem ersten Kontakt nochmal ein bisschen Raum gewinnt, nochmal irgendwo eindringt und dann halt nochmal diesen gefährlichen Pass spielt. Und das ist zurzeit bei diesen gut sortierten Defensiven. Es war, wie gesagt, es war gegen Augsburg, war sehr auffällig, wie gut da die Gegner mittlerweile eingestellt sind, auch gegen Hoffenheim, wo ich mich an nicht viele gefährliche Chancen erinnern kann. Und ja, da kommt er dann nicht mehr so zum Zug. Deswegen fand ich schon die Idee von Hasenhüttl, also ich nehme an, dass es eine Idee war, halt mehr dribbelstarke Spieler reinzubringen, schon grundsätzlich klug oder halt sinnvoll. Und ja, und da ist es das halt, wo ich so ein paar Probleme sehe, dass die halt noch nicht so richtig integriert sind, wie zum Beispiel ein August Thorn, der am Anfang gut gestartet ist und jetzt gar keine Rolle mehr spielt so richtig. Seinen letzten präsenten Auftritt hat er in Leverkusen gehabt, wo in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Ich erinnere mich an eine schöne symbolische Szene. Er erobert den Ball und fällt 3 Meter weiter hin. Der Ball war weg.
Ja, stimmt. Das passt tatsächlich dann zur Gesamthinrunde von Augustin ganz gut. Das alles ist viel kritischer, als ich es eigentlich erwartet hätte, unter uns gesprochen. Denn wir reden hier ja immer noch über den Tabellenfünften, der seine erste Champions League-Saison spielt. Richtig. Du hast es ja auch immer wieder eingeordnet und gesagt, du weißt, es ist Jammern auf hohem Niveau. Aber ist deine Stimmung auch so ein bisschen stellvertretend für die des Umfelds in Leipzig? Also greift man da eher schon nach den Sternen und sagt sich, schaut eher auf die Punkte, die man liegen hat lassen, denn auf die 28 gewonnenen?
Es ist halt, vielleicht sind es einfach nur die letzten Spiele, die halt so wirklich einen doch ziemlich sprachlos zurücklassen. Ich finde immer noch keine richtige Erklärung dafür.
Ihr seid ein bisschen in die Hinrunde ausgetrudelt mit zwei Niederlagen und zwei Unentschieden aus den letzten 4 Spielen und vor allem hat es den Eindruck gemacht, dass ihr einfach, also die Winterpause war dringend notwendig.
Richtig, also sowohl körperlich als auch mental wirkte die Mannschaft tatsächlich komplett fertig. Ja, also die Kritik ist schon da, gerade an diesem Spiel, an dieser Änderung, wenngleich ich dann aber auch wie sagen will, dass Hasenhüttl natürlich diese weniger Zeit hat, dass es für ihn das erste Mal war, dass er diese speziellen Bedingungen hatte, weniger Trainingszeit, weniger Vorbereitungszeit auf den nächsten Gegner, weil halt immer wieder englische Wochen waren. Dementsprechend 28 Punkte jetzt, das ist dieselbe Punktausbeute wie in der letzten Rückrunde, wo ich dann schon das Gefühl hatte, RB hat sich auf einem gewissen Niveau etabliert. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht, dass ich sage, es ist ein Rückschritt. Aber wenn ich dann halt Interviews sehe, wo dann halt Hasenhüttl klar sagt, Champions League muss das Ziel sein und auch Rangnick sagt, Champions League muss das Ziel sein, dann bin ich noch nicht ganz zufrieden, weil es auch jetzt so eine besondere Situation ist aktuell in der Bundesliga, in der man halt so ein riesen Mittelfeld hat und da noch die Chance relativ schnell nutzen kann, da mal hinauszukommen. Denke ich jetzt daran, wenn man die letzten drei Spiele normal punktet, in Anführungsstrichen, hätte man schon Zweiter sein können oder vielleicht auch 1, 2, 3 Punkte schon zum dritten oder vierten herausholen können. Dementsprechend bin ich nicht ganz so zufrieden. Das ganze Umfeld, ich glaube, das ist ja zweigespalten. Es gibt einige, die sind über jeden Fußball-Bundesligaspiel glücklich, dass hier stattfindet, egal unter welchen Bedingungen. Und andere erwarten schon mehr.
Kannst du nachvollziehen, dass das, glaube ich, einigen Hörerinnen und Hörer da draußen so ein bisschen in den Ohren stecken bleibt, wenn sich jemand in seiner zweiten Bundesliga-Saison über das nicht klare Erreichen der Champions League beschwert, in Anführungszeichen?
Ja, wie gesagt, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, ich möchte gerne Fünfter, Sechster werden von vornherein in der Saison, dann wäre das auch okay von diesem Ergebnis her. Aber es war ja explizit, dass man nach diesen Spielen gesagt hat, okay, unser Ziel ist die Champions League und dafür bin ich dann halt doch nicht ganz zufrieden. Wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau und ich bin auch fern davon zu sagen, der Trainer muss raus. Es gab aber auch jetzt schon so die ersten Dissonanzen zwischen Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttl. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat.
Wiederhole es gerne nochmal für alle Hörerinnen und Hörer.
Ralf Rangnick hat gesagt, dass ihm der Plan B fehlt, dass dann einfach mal auch lange Bälle geschlagen werden sollen, die dann nach vorne gehen, weil die letzten beiden Tore nach langen Bällen gegen Hertha erzielt wurden und das halt nicht so der Spielstil ist, wie ihn gerade Hasenhüttl spielt. Also Ralf Rangnick nennt das immer gerne diese RB-DNA, was dann halt ein anderes Wort ist, dafür, wie er gerne Fußball sehen möchte. Und ja, dementsprechend ist das so die erste wahrnehmbare Dissonanz gewesen zwischen den beiden. Es war ja lange wie ein verliebtes Pärchen, wo alles immer super harmonisch war. Dementsprechend fand ich das schon auffällig. Ich bin, wie gesagt, mit der Hinrunde jetzt nicht unzufrieden. Es ist 28 Punkte, wie auch die letzte Rückrunde. Dazu hatte man noch die englischen Wochen. Dementsprechend ist es schon okay. Aber ich hätte halt doch schon erwartet, dass man vielleicht diese neuen Spieler wie Bruma, den ich für ein Riesentalent halte, doch noch irgendwie besser einbindet, genauso wie Augustin. Das ist für mich alles immer mehr so ein Schritt zurück zu dieser alten Stammelf, zu dieser Wohlfühlelf. Und das finde ich halt schade, wenn das dann nicht möglich ist, das Ganze breit aufzustellen, wie es zum Beispiel jetzt in Leverkusen der Fall ist.
Aber ich finde es durchaus, ich finde es aber trotzdem ein durchaus legitimes Ziel, wenn man halt letzte Saison wirklich sehr gute Saison gespielt hat und man Champions League spielt, dass man halt auch in der nächsten Saison halt sagt, wenn man auch den Background hat, um das weiter zu erreichen, dass man halt auch wieder Champions League spielen will. Also das finde ich jetzt nicht so verwerflich eigentlich.
Und das hat man ja auch so klar formuliert. Und dementsprechend sind ja auch die Ausgaben recht immens gewesen. Sind zwar jetzt durch den Selke- und Berg-Abgang sind ja noch ein paar Millionen reingekommen, aber grundsätzlich hat man, glaube ich, auch nicht investiert, um zu sagen, okay, wir schauen mal, was die Saison rauskommt. Es gab ein Fan-Treffen, dort hat sich Oliver Minzlaff erklärt ein bisschen, wie er jetzt so die Saison plant. Und da hat er dann schon sehr, sehr ruhig gesagt, dass es halt drei Szenarien für sie gibt. Champions League, Euro League und halt gar nicht international. Dementsprechend hat er da schon versucht, ein bisschen einzuwirken, zu sagen, es ist alles dreist möglich. Wir werden jetzt bei nichts besonders enttäuscht. Aber ja, die letzten Statements waren recht klar. Ich weiß nicht, ob man da jetzt bewusst Druck auf die Mannschaft ausüben wollte, warum man das jetzt so klar formuliert. Champions League ist das Ziel. Ja, aber dass der Anspruch da ist, nachdem man letzte Saison halt Champions League teilgenommen hat, ist auch verständlich, denke ich.
Jetzt haben wir schon sehr lange über Leipzig gesprochen und wir begannen bei Ralf Hasenhüttl als deinen ersten von 5 Aspekten. Was steht denn noch auf deiner Liste?
noch auf meiner Liste steht, unter anderem, das haben wir jetzt quasi mit drin gehabt, die Rotation, also die neuen Spieler, diese einzufügen, dann steht da Champions League.
Ja, lass uns mal über die Champions League sprechen, haben wir ja irgendwie eigentlich auch schon die ganzen letzten 20 Minuten gemacht, aber noch nicht konkret über die Spiele.
Ja, Champions League, war natürlich die Freude riesig, als man sich qualifiziert hatte. Es wurden dann schon utopische potenzielle Gegner gehandelt. Also weiß ich noch so gerade in meinem Umfeld, was ist, wenn Manchester kommt oder Barcelona. Dementsprechend wusste viele nicht so direkt, was man damit anfangen sollte mit der Gruppenauslosung. Monaco war letzte Saison eine unglaublich starke Mannschaft, aber hat auch starke Abgänge gehabt wie Mbappé oder halt den Abgang nach Chelsea. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie er hieß. Und dementsprechend Porto, Beşiktaş waren die meisten jetzt sicherlich nicht so präsent. Ja, es sind klangvolle Namen, aber jetzt nicht so präsent, wie man die jetzt einordnen sollte. Dementsprechend entstand so ein bisschen komische Stimmung, wo ja tatsächlich viele das so verortet haben, dass man durchaus ein Weiterkommen locker machbar ist. Und das fand ich halt schon ein bisschen, ja, dass es einen falschen Eindruck auf viele gemacht hat. Diese erste Champions League-Saison ist dementsprechend auch gelaufen, dass man dort halt viel Erfahrung erstmal sammeln muss. Dass klar war, dass die ersten Spiele sehr nervös begonnen war. Das erste Heimspiel gegen Monaco. Man hat ein bisschen sehr vorsichtig agiert. Das 1-0 fiel super aus dem Spiel heraus. Das 1-1 hat man ein bisschen gepennt, auch da wieder Forsberg. Und ja, und dann hat man sich nicht so richtig getraut. Die Mannschaft wirkte zufrieden mit dem einen Punkt. Zu dem Zeitpunkt war Monaco auch in der Saison allgemein sehr gut drin, sodass man das dann nicht so richtig einordnen konnte. Ja, und dann kam das Spiel bei Beşiktaş, was dann absolut als Lehrgeld zählt, in meinen Augen.
Ja.
Ich weiß nicht, ist euch bestimmt oder bestimmt nicht ganz so präsent, wie es mir halt war, als ich das dann da geschaut hatte. Ich bin nicht hingeflogen. Mit Timo Werner, der dann nach 10 Minuten abbrechen musste, weil es so laut war. Zumindest ist das, was erzählt wurde. Mhm. Und die Mannschaft, die erst 20 Minuten gar nicht auf dem Platz war, also sich sichtlich beeindruckt zeigte von der Kulisse, von der Aufgabe. Und ja, es dauerte tatsächlich 45 Minuten. Die Mannschaft kam besser rein. Die Mannschaft zeigte dann auch, hatte auch viele Torchancen, aber machte dann das Tor nicht. Das war halt schon ärgerlich, weil das wirklich die ersten richtig gefühlten oder der erste richtig gefühlte Punktverluste waren, wo man hätte sagen können, okay, hier wäre ein Punkt möglich gewesen. Ja, und dann kamen die beiden Spiele gegen Porto. Das war ja dieser zweite Länderspielblock oder nach dem zweiten Länderspielblock, wo relativ schnell aufeinander die Porto-Spiele waren und wo man auch wusste, okay, das wird jetzt relativ, also das wird die Richtung ziemlich sicher vorgeben.
Und dazwischen waren auch die Bayern-Spiele, also das waren durchaus knackige Wochen.
Richtig, na, es ging los mit dem Dortmund-Spiel und dann kam noch die Bayern-Porto, das war schon ja sehr hart. die Porto-Spiele, das Heimspiel lief super, man machte 3 Tore in einer Phase in der ersten Halbzeit, wo man hätte auch mehr machen können, also immer wieder nach vorne, immer wieder Chancen gehabt, das war wirklich beeindruckend, aber man kassiert 2 blöde Gegentore. Das war, glaube ich, beide nach Standards. Ja, und hätte man zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass das im Rückspiel den direkten Vergleich kostet, der ja entscheidend ist dann bei der Champions League, bei Punktgleichheit. Oder? Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Nee, es war richtig, ne?
Nee, ist richtig.
Ja, da war das natürlich sehr ärgerlich, dass es gerade so 2 einfache Gegentore waren, wo man auch selber die Chance nicht genutzt hat. Und das hat dann die ganze, ja, so ein bisschen die Richtung vorgegeben, wie es für dass man sich mehr in der eigenen Hand hat, dass man schauen muss, okay, wie ist der Gegner, was machen die jetzt? Und ab da lief es dann zwar in Monaco noch sehr gut mit dem 4-1, Porto holte trotzdem noch mal einen wichtigen Punkt und dann hätte man mehr Punkte holen müssen als Porto im Parallel gegen Monaco, die schon ausgeschieden waren. Und da war halt relativ klar, dass das kein Happy End gibt. Und ja, dann verlor man dazu noch das Heimspiel, was so ja perfekt in diese Phase da, ich habe das ist mein 5. Punkt, die Krise, reingepasst mit diesen 2-1, also klein, in Anführungsstrichen habe ich das reingeschrieben, okay. 1-2, was halt natürlich schön abgeschlossen wurde in der 90. und 91. Minute durch einen Standard von Talisca, der den dann noch reinmachte. Ja, das passte in dem Augenblick gut zur Champions-League-Saison, am Anfang ein bisschen wenig reif gewesen, sich hat erstmal beeindrucken lassen, was aber auch okay war, also da mache ich keinen Vorwurf. Dann ein bisschen rangekommen, wie auch in diesem Spiel gegen Beşiktaş, und am Ende dann trotzdem ja nicht weiterzukommen, was auch verdient war, denke ich mal, in dieser Saison.
Und dafür aber ein 7. und 8. Champions-League-Spiel geschenkt zu bekommen, ich würde das Aufeinandertreffen mit dem SSC Neapel in der Europa League als Champions-League-würdig beschreiben. Also das ist Jammern auf hohem Niveau.
Ja, wobei, es war mein Wunschgegner, Neapel. Es ist aber auch so, dass ich da glaube, dass Neapel nicht mit voller Kapelle auftritt in der aktuellen Serie A-Saison. Und auch Ralf Rangnick hat zumindest durchklicken lassen, dass der Euroleague jetzt nicht der große Wert hat. Er meinte dazu, ich gebe es mal sinngemäß wieder, man bräuchte 9 englische Wochen, um dort ins Finale zu kommen. Und es hätte keinerlei, also nicht keinerlei, aber es hätte halt nur überschaubaren finanziellen Anreiz. Es wäre halt im Vergleich zu dem, was man möglicherweise dadurch einbüßt an Trainingsvorbereitungszeit Richtung Champions League Platz zu qualifizieren. Also fürchte ich ein bisschen, dass es da vielleicht nicht B11 gegen B11 ist, aber vielleicht auch nicht die beiden ersten Mannschaften spielen. Weil auch gerade für Neapel ist das ja eine super Saison. Erster Platz, Juventus schwächelt ein wenig. Die Mannschaft ist ja auch zum Teil schon über 30, ne? Wenn ich da an Dries Mertens und so weiter denke. Auch eine Mannschaft, die sehr abhängig ist, zum Beispiel von Insigne. Dementsprechend fürchte ich, dass es nicht auf beiden Seiten nicht die erste Kapelle auftritt, so sehr es mir wünsche. Ich werde auf jeden Fall dort sein.
Ah, ganz im Ernst, also da gibt mir dann schon ein bisschen die Hutschnur auf. Also da spielst du in deiner zweiten Bundesliga-Saison zum ersten Mal Champions League, kommst dann in die Europa League und bist dann damit nicht zufrieden aus finanziellen Gründen. Also
ja, also finanziell habe ich jetzt vielleicht also in dem Sinne auch, dass dadurch vielleicht die Möglichkeit.
Ich meine, es ist der weniger attraktive Wettbewerb. Das ist ja schon völlig klar. Da sind wir uns ja auch alle einig. Europa League macht wesentlich weniger Spaß als Champions League. Und trotzdem lecken sich so viele die Finger nach. Und meine Güte, es ist doch ein sportlicher Wettbewerb. Da gehe ich doch bitte mit Ambitionen rein. Und wie kann man denn sonst immer so super ehrgeizig sein und sagen, oh, jetzt haben wir aber in unserer ersten Saison mit Dreifachbelastung ist aber jetzt 2 Punkte in deinem Tabellenzweiten ganz schön schlecht. Und dann auf der anderen Seite sagen, boah, Europa League, nee, da haben wir aber keine Lust drauf.
Also ich kann den Ärger natürlich schon verstehen, aber ich kann auch die Position durchaus verstehen, dass man jetzt dann Europa League spielt und dass das vielleicht nicht unbedingt das Geilste von der Welt ist, wenn man sich anguckt, wie viele Mannschaften durch die Europa League wirklich total aus der Balance gerissen wird. Gerissen werden, die Kölner, die jetzt halt dann auch die Dreifachbelastung hatten, Freiburger in den vergangenen Spielzeiten, wo es dann immer, fast immer so war, dass der überraschend in die Europa League gekommen ist, dann in der nächsten Saison wirklich hart arbeiten musste, um überhaupt die Liga zu halten. Und auch für Leipzig ist es jetzt so, die werden weiterhin die Dreifachbelastung haben. Und wenn man nächstes Jahr wieder Champions League spielen will, was natürlich auch lukrativer ist als Europa League, dann ist das natürlich schon ein ganz schönes Stückchen schwieriger.
Ja, aber wenn du Champions League spielen willst, dann musst du auch in der Lage sein, dich dafür zu qualifizieren, wenn du vielleicht noch in einem anderen internationalen Wettbewerb dabei bist, oder? Also ich finde, Freiburg und Köln sind da nicht die richtigen Vergleichsmaßstäbe, wenn wir von Leipzig sprechen.
Ja. Ich wünsche mir da auch definitiv, also dass beide Top-Mannschaften antreten werden. Es ist auch nicht so, dass es jetzt jemand gesagt hat, wir fahren da nur mit einer B11 hin oder mit einer verstärkten U19. Das nicht, aber ich habe halt so im Gefühl, dass auf beiden Seiten nicht die ersten Mannschaften da auflaufen werden. Ich weiß nicht, was typisch ist für Serie A-Mannschaften, die da relativ weit oben sind. Ich glaube, ich habe da schon öfters gehört, dass da regelmäßig mit B11 angetreten wird, ähnlich wie es halt auch für die englischen Teams der Fall sein soll. Ja, deswegen. So schön diese Auslosung ist, die mich echt gefreut hat, habe ich irgendwann später bei einem Twitterer aus Neapel oder der halt über Neapel twittert viel schon gelesen, dass man das dort recht ähnlich sieht in der Situation. Also bin ich auf jeden Fall gespannt. Trotzdem freue ich mich auf das Duell Sachi gegen Hasenhüttl auf jeden Fall. Das ist schon so ein kleines Highlight für die Saison für mich.
Genau, also es könnte auch Champions League sein. Okay, wir haben Hasenhüttl, Rotation, Champions League, in Anführungszeichen Krise. Was steht auf Platz 5?
Auf Platz 5 steht
außer Leipzig.
Die Bayern-Spiele.
Ah, okay, ja. Das hätte mich fast
gewundert. Beziehungsweise ich habe den ganzen zweiten Block nehmen wollen, weil halt da auch noch das Dortmund-Spiel auf jeden Fall dazugehörte, wo man gerade in Dortmund gespielt hatte und dann so ein gewisser Lauf entstand, bei dem auch die Artikel wieder hochkamen, dann gesagt haben, ja, Leipzig ist jetzt wieder im Lauf, können die Bayern herausfordern. Ja, und dann kam es halt zu diesem Pokalspiel bei, ich wusste ehrlich nicht, wie ich da jetzt so reingehen sollte von der Erwartung. Die Bayern haben eine unglaubliche Fähigkeit, einem das Gefühl zu geben, man kommt ran, um dann abzuwatschen und weiterzuziehen. Das ist so, gerade letzte Saison, wo man nach München gefahren ist, die 3-0-Pleite kassiert hatte, wo man eigentlich das Gefühl hatte, na, vielleicht geht heute irgendwas.
Ja,
ja, und so habe ich so immer das Gefühl, dass das so die Bayern-Superpower ist. Ja, dementsprechend wusste ich bei den DFB-Pokalspielen nicht so richtig, was ich erwarten sollte und bin auch recht neutral reingegangen. Und dann hat mich das Spiel wirklich begeistert. Also so, man war in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob ich da zu viel Fanbrille sehe, aber ich hatte das Gefühl schon, die Mannschaft war ein bisschen besser als die Bayern. Ich rede nicht davon, dass sie dominiert haben, aber dass sie schon besser waren.
Ja, genau. Mit Pech gibt es einen Strafstoß. Oder was heißt mit Pech? Bis heute kann man da trefflich drüber diskutieren, ob das wirklich ein Freistoß war, nur dieses Foul. Das kann man, denke ich, schon so argumentieren. Da war Leipzig über weite Strecken des Spiels das bessere Team.
Genau. Und dann kommt zur zweiten Halbzeit dieser berechtigte Keita-Verweis. Das war absolut berechtigt. Die Kritik kam ja dann hauptsächlich dadurch, dass auch Bayern sehr hart, zum Teil ist Arturo Vidal fällt mir da jetzt ein, ich weiß nicht, ob es auch Tolisso betraf, und dass da das Gefühl aufkam, dass da die Bewertung nicht ganz gleichmäßig war. Ich glaube, Markus Merck twitterte dazu, dass das ein schwarzer Tag für Schiedsrichter gewesen sei. Ja, das das war so dieser erste Bauchschlag, den aber die Mannschaft noch gut weggesteckt hatte. Es kam dann zum Elfmeter. Ich glaube, der war ja jetzt nicht so ein glasklarer Elfmeter.
Die Mutter aller Konzessionsentscheidungen, um Mats Hummels zu zitieren.
Sehr gut.
Ein besonderer Freund dieses Podcasts. Bitte melde dich endlich.
Ja, es war für mich jetzt auch nicht, dass ich gesagt hätte, okay, da muss man jetzt einen Elfmeter geben. Ja, Pausen wurde gefoult, wenn ich mich richtig erinnere. Der Elfmeter klappte noch super. Und das war halt so ein Spiel, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist hier vieles möglich, und dann kam doch noch das 1-1, dann kam das Elfmeterschießen, was überraschend gut lief, also auch von Leipziger Seite, bis dann halt Berner verschoss, den letzten. Ja, und da war das wie so ein, also man war schon zufrieden mit der Mannschaft, die Leistung war absolut super, aber man hatte schon so ein bisschen so diesen Spannungsabbau da, also was jetzt das nächste Spiel anging in München, wenn man einfach das Gefühl hatte, die Mannschaft war tot, das war so eine Energieleistung, das hat sowohl körperlich auch geistig ganz, ganz viel Kraft gekostet. Ja, und dann fährt man nach München und ich weiß gar nicht mehr, wann Orban die rote Karte wegen Notbremse bekam, aus 10 oder 15 Minuten im Spiel.
Es war in der 13. Minute.
Ja, in der 13. Minute. Ja, und dann war das Spiel irgendwie, war die letzte Spannung abgefallen für dieses Spiel. Ich glaube, man einigte sich dann relativ schnell auf ein 2-0. Spielte die letzten 50, 60 Minuten relativ entspannt runter. Ja, und das war so was. Ich glaube, das hat beide Spiele, auch wenn das zweite jetzt nicht körperlich so anstrengend war, es hat, glaube ich, mental ganz, ganz viel Kraft gekostet. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was hinten raus gefehlt hat. Dass man halt diese positive Energie, die man hätte vielleicht durch einen, durchs Weiterkommen oder so, das hätte, glaube ich, einen riesen Boost gegeben. Aber so hat man einmal sehr gekämpft, verloren. Das zweite Mal, weiß nicht, ob das aufgrund dessen war, dass das einige auf den Zahnfleisch ging. Ja, das ist dann dieses Gefühl, dass es war harte Pleiten. Ich glaube, die haben auch bei der Mannschaft nachgewirkt.
Ja, interessant. Eine ähnliche These hat Tobias Escher in unserer letzten Schlusskonferenz vertreten. Die stützte ja auch. Was mich damals beeindruckt, ist das falsche Wort, aber was bei mir hängen geblieben ist, war die Aussage von Ralf Hasenhüttl nach Schlusspfiff des Spiels dann eben in der Bundesliga, wo er gesagt hat, im Grunde wäre ich am liebsten nach 13 Minuten schon wieder nach Hause gefahren. Und das hat mich ehrlich verwundert, denn ich hätte ihn komplett anders eingeschätzt. Ich kann den Frust total verstehen und vielleicht war es auch eine Aussage, also ich glaube, es war in relativer Nähe zum Anpfiff, zeitlicher Nähe, das heißt, wollen wir es mal nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, aber ich hatte den Eindruck zum einen, dass es weniger kampfeslustig, als ich ihn erwartet hätte, und zum anderen stand es für mich stellvertretend dafür, wie auch seine Mannschaft gespielt hat. Also das, was du auch beschrieben hast, das war dann man hat sich dann per mündlichem Vertrag drauf geeinigt mit dem FC Bayern, dass man das Spiel jetzt irgendwie so runterspielt und einfach nur versucht, den Weg zum Flughafen wiederzufinden, um rauszukommen aus dieser Stadt.
Ja.
Das hat mich gewundert. Ich hätte ihn komplett anders eingeschätzt und ich hätte auch Leipzig als Mannschaft anders eingeschätzt. Ich verstehe, dass diese Niederlagen hart waren, auch in der Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind. Aber man kann das ja auch positiv für sich nutzen und sagen, okay, jetzt erst recht.
Ich tippe einfach darauf, dass das tatsächlich so eine Folge ist von dem, dass man nicht so richtig einschätzen konnte, was kommt jetzt diese Hinrunde auf uns zu, also sowohl Hasenhütte als auch Rangnick, dann lieber bei einigen Entscheidungen sehr vorsichtig waren, das rausgenommen hat. Ich glaube, da direkt danach waren auch für die Bayern war dann das PSG-Spiel, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall für RB ging es ja danach direkt auch zum Champions League-Spiel, zum wichtigen. Dementsprechend ja, waren, glaube ich, beide zufrieden damit. Ja. Und das ist dann vielleicht so ein Tribut, den man an die englischen Wochen zollt, wo man einfach sagt, okay, wir können diese Leistung, die wir zum Beispiel der Hinrunde runtergespult haben, die können wir nicht mehr weiter aufrufen. Eins der verrücktesten Dinge, die für mich passiert waren, war ja zum Beispiel Timo Werner, der Confederations Cup gespielt hat, seine eigene Sommerpause verkürzt selbst, weil er gesagt hat, okay, ich möchte schon eher wieder mit Training anfangen und dann so viele Spiele hintereinander bestritt bis zum Besiktas. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Pflichtspiele das waren, 6 oder 7, wo ich jetzt mal gedacht habe, okay, jetzt lässt er mal draußen, und trotzdem immer wieder gespielt hat und dass die Mannschaft, dass er dann so über, ja, so extrem drüber war, dass er dann erstmal, ich weiß gar nicht, wie lange dann ausgefallen ist oder auch nicht wieder richtig die Spur gefunden hat, dass man gesagt hat, okay, wir lassen die Mannschaft jetzt immer mal ein bisschen Druck rausnehmen, ein bisschen Verwaltungsfußball spielen, was, ja, meiner Meinung nach etwas ist, was die Saison doch schon in vielen Spielen aufgefallen ist und gerade auch gegen Ende, glaube ich, auch auf die Füße gefallen ist. Wie in Mainz, also wie gegen Mainz zum Beispiel.
Genau, da war das dann zu sehen. Das war ein 2:2 Unentschieden am 15. Spieltag. Damit haben wir, glaube ich, auch schon ganz gut die Frage von CK3 aus dem Forum beantwortet, der gefragt hat, was ist der nächste Schritt? Im Grunde haben wir ganz, ganz viel in diesem Segment über den nächsten Schritt gesprochen, während wir die vergangenen Schritte analysiert haben, finde ich. Also ich glaube, es ist recht deutlich geworden, was gefehlt hat in dieser Hinrunde, wo es noch hingehen könnte. Alex, ich habe das Gefühl, dass auch du keinen Song vorbereitet hast. Oder ist dir vorhin noch eine Erleuchtung gekommen?
Bitte, das ist ja unverschämt.
Ja, wie kann man so in eine Rasenfunkaufzeichnung gehen? Frechheit.
Ich habe übrigens noch viele gute Hinweise bekommen.
Sehr gut. Ich hab übrigens hier auch eine Liste. Also Alex, hast du einen Song?
Ja, ich würde einfach sagen, wir haben das ja recht gut zusammengefasst jetzt zum Ende, dass es halt nicht unbedingt immer das ist, was man von der Leipziger Mannschaft erwartet. Also so gerade dieses Auflaufen mit der breiten Brust, nochmal Gas geben, auch wenn es in Unterzahl ist gegen die Bayern oder ähnliches. Ich habe mal so diese, um die Phrasen zu brechen, der Mannschaft fehlt zurzeit das Selbstbewusstsein. Und da ich gerne Offspring höre, wäre es vielleicht sehr fürs Team, ich weiß es nicht.
Sehr schön. Okay, das ist auch besser als meine Vorschläge. Ich möchte sie wenigstens kurz noch loswerden. Ich habe nicht ganz ernst gemeint, den Ballast der Republik von den Toten Hosen.
Was du für Lieder kennst. Was ist das?
Ja, keine Ahnung. 2 Dosen Sprite, keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, von Kraftklub. Am I Evil von Metallica, da mag ich vor allem das Fragezeichen dran. The Ecstasy of God, finde ich, passt bei den Finanzierungsmöglichkeiten von Leipzig auch ganz gut. Und was ich vielleicht genommen hätte, aber wir bleiben bei deinem Self-Esteem, weil es ist ja dein Segment, aber Lektion in Geduld von Prinz Pi wäre mir noch eingefallen, denn das war das, was sich so meinem Gefühl nach durch dieses Segment durchgezogen hat, dass ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt werdet doch mal ein bisschen geduldiger, es geht nicht immer, ja, ihr seid jetzt von der 7. Liga in die 1. Liga durchmarschiert, aber es wird jetzt nicht immer so weitergehen und daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen, sowohl das Umfeld als auch Ralf Rangnick, als auch die Medien. Ich habe mich auch darüber gewundert, dass bei der Gruppenauslosung gleich geschrieben wurde, oh, das ist eine machbare Gruppe für Leipzig. Naja. Da dachte ich mir, puh, das ist aber eine interessante Einschätzung. Also ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen und das mussten auch schon andere lernen, um ein bisschen geduldiger zu werden. Die nächsten Schritte werden nicht mehr so schnell kommen, denn die sind schwieriger zu erreichen als nur mit Geld, ehrlich gesagt. Geld und auch guter Philosophie. Nee, also wäre ein bisschen ungerecht, nur Geld zu sagen, aber gut, Self-Esteem. So, und jetzt, Jens, darfst du noch deinen Song rausziehen. Was hast du denn für Vorschläge bekommen? Ich habe hier dann auch noch ein paar für dich.
Super Vorschläge. Try a Little Benderness von den, also es heißt ja eigentlich Try a Little Tenderness. Ich weiß nicht, ob jemand den Film The Commitments gesehen hat. Da gibt es eine ganz wunderbare Version von dem Lied. Irgendwas von Rick Astley. Könnt's jetzt nicht abspielen, sonst hättet ihr das alles gehört. Dann, das geht über eure Vorstellungskraft. Der Bayer hat eine Top-Mannschaft aus Cool Runnings.
Ja, sehr gut.
Bob Marley, Redemption Song. Vermutlich auch wegen Herrn Bailey.
Ja.
Ja, das war eigentlich schon so das Wichtigste.
Try a little Benderness finde ich gut. Mhm. Ich glaube, ja, den lassen wir. Das ist auch besser. Meine Vorschläge wären noch gewesen mit Blick auf Spielart und Kaderzusammenstellung Smells Like Teen Spirit oder So muss es beginnen von Olli Schulz. Mit Blick auf die Meisterschaftsträume habe ich The Day That Never Comes von Metallica noch rausgesucht. Und weil du immer so vorsichtig warst in deinem Segment, fiel mir vorhin noch Kartenhaus ein. Das ist auch ein Lied von Prinz P, weil sich das alles so angefühlt hat, als ob das ganz, ganz auf ganz wackeligen Beinen stünde, diese ganze Saison. Aber wir bleiben dann, ich finde, Try a Little Benderness, das ist doch wunderbar. Und seht ihr, jetzt haben wir es doch wieder geschafft.
Ja, haben wir eigentlich.
Und so nimmt nämlich alles immer sein gutes Ende im Rasenfunk. Ah. Auch dieses Segment. Und mit diesem wohligen Gefühl möchte ich euch sehr herzlich danken. Und zwar zum einen Jens Peters, der uns zu Leverkusen alles erzählt hat, was man wissen möchte und bei Twitter unter @catenaccio gerne Liedempfehlungen einsammelt. Jens, vielen Dank dir.
Ja, danke dir.
Und außerdem herzlichen Dank an den Rasenfunk-Debütanten Alex, den @crankrbl bei Twitter. Alex, danke, dass du mit dabei warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne. Wird nicht dein letzter Auftritt gewesen sein, wenn du denn möchtest. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt und bis bald mal wieder. Ciao.
Tschüss.
Auf Platz 6 liegt Borussia Mönchengladbach. Und das, obwohl uns Peter Ahrens von Spiegel Online gesagt hat, das ist eine typische Platz-5-Mannschaft. Was ist da passiert? Darüber möchte ich jetzt sprechen, nicht mit Peter Ahrens, sondern mit Yannick Sorgatz, dem Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post und RP Online. Bei Twitter ist er als @aufdemplatz schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Hallo Yannick, schön, dass du mal wieder Zeit für den Rasenfunk hast.
Ja, danke für die Einladung, Max.
Ja, wir werden heute mal diese Hinrunde von Borussia Mönchengladbach sezieren. Gladbach, eine Mannschaft, mit der viele Hörerinnen und Hörer, das habe ich auch dem Forum entnommen, immer noch Probleme haben, sie einzuordnen. Das heißt, du hast jetzt eine Mammutaufgabe vor dir. So ein bisschen ist Gladbach eine Wundertüse für nicht nah dran Seiende.
Ja, das stimmt tatsächlich. Deswegen ist das wirklich das erste Wort, das in meinen 5 Punkten steht, die ich mir notiert habe, auch Einordnung.
Ah, ja, sehr gut. Wie viel Zeit haben wir denn?
Ich weiß es nicht, gucken. Also ich weiß auch nicht, ob wir final es schaffen werden, alles einzuordnen, weil es, wie du richtig schon gesagt hast, wirklich sehr, sehr schwierig ist.
Also dann lass mal den Versuch starten. Wo würdest du mit der Einordnung denn beginnen? Was muss man alles in Betracht ziehen, um diese Hinrunde bewerten zu können?
Ne, erstmal hast du ja einfach die reinen Fakten. Du hast, wie gesagt, hast Platz 6, du hast 28 Punkte. Da würde man jetzt sagen, das fällt eigentlich schon relativ leicht, das einzuordnen. Du bist halt mittendrin im Kampf um Europa. Es sind ja 2 Punkte auf Platz 7, glaube ich. Nur 2 Rückstand auf Platz 2. Also,
genau.
Ja, haben sich die Dinge einfach positioniert und Gladbach ist dabei. Wenn es dann in der Rückrunde um die Tickets fürs internationale Geschäft geht. Aber ich glaube, wenn man dann schon aufs Torverhältnis guckt, wird es schon wieder schwieriger mit den 28 Gegentoren, die sicherlich einige verwirren und was sicherlich auch einer der Gründe dafür ist, dass, wie du gesagt hast, viele sich damit schwer tun, Gladbachs Hinrunde so einzuordnen, weil allein hinter diesen 28 Gegentoren dann schon wieder so viele Facetten stecken, so viel differenziert werden muss und ja. Das sind dann die ersten Probleme, die man hat bei der Einordnung.
Ja, genau. Auf dem Papier ist es die drittschlechteste Abwehr der Liga. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann haben wir eben auch einige Spiele. Allein gegen Dortmund und Leverkusen hat man sich mal 11 Tore eingefangen. Dann kommt noch ein Spiel gegen Wolfsburg dazu. Dann sind wir schon bei 14. Das heißt, das kommt auch durch einige sehr hohe Niederlagen zustande. Wie würdest du denn die Abwehrstärke von Gladbach bewerten?
Genau, das. Ich denke, man muss diese 6 und 5 einerseits abziehen, andererseits stehen sie natürlich auch für etwas, weil es nicht von Hand zu weisen ist, dass es problematisch ist, zweimal wirklich eine derartige Klatsche zu bekommen. Das ist schon sehr ungewöhnlich für Gladbach. Aber ich habe mal bei allen Mannschaften, die da vorne rumschwirren, einfach die 2 schwächsten Spiele abgezogen, die Spiele mit den beiden meisten Gegentoren und dann sind Gladbach, Schalke, Dortmund und so weiter eigentlich gleich auf.
Ah, okay.
Das heißt, man kann das schon als Ausrutscher nehmen, zumal es ja auch Dortmund am 6. Spieltag, glaube ich, war, Leverkusen am 9. Das heißt, jetzt ist auch schon mehr als 2 Monate her. Ja, deswegen ist eigentlich auch in der Abwehr alles soweit auf Kurs. Wenn natürlich die Mannschaft es schafft, eben diese Ergebnisse so ein 1-6 und 1-5 in der Rückrunde dann nicht zu wiederholen, dann kann man am Ende ja, glaube ich, noch bei einer Gegentorzahl landen, die auch völlig im Rahmen ist und die dann auch nicht verhindert, dass man die Ziele erreicht in der Rückrunde.
Nee, vor allem, weil ja unter dem Strich trotzdem eine der erfolgreichsten Hinserien der jüngeren Geschichte von Borussia Mönchengladbach steht. Kann man eventuell die These verfolgen, dass vor allem diese frühe Niederlage gegen Borussia Dortmund, zu der aber auch gehört, dass man da auch sehr viele Chancen hatte, das heißt, es hätte im Grunde auch ein 6-6 werden können, um es so zu formulieren, dass da zum Beispiel ein Spieler wie Matthias Ginter noch nicht so ganz zu seiner Rolle oder zu seiner Leistung gefunden hatte, die er dann im späteren Verlauf der Hinrunde gezeigt hat?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, dass Gladbachs Innenverteidigung mit Yannick Westergaard und Matthias Ginter eigentlich von Spiel zu Spiel zusammenwächst. Dieter Hecking hat Ginter ja ein paar Mal vorgezogen auf die 6, als Kramer verletzt war, obwohl Matthias Ginter das überhaupt nicht gerne mag, weil er eben nach Gladbach gekommen ist, um dann mal eine feste Position auch durchzuspielen. Das ist ihm einerseits versprochen worden, andererseits hat er das auch, glaube ich, so für sich gefordert, und das ist ja auch in der Regel der Fall. Und man merkt, dass sich sowas einfach finden muss. Also, dass das, ich glaube, dass das geht ja nicht nur jetzt diesen beiden so. Und da man sieht, wie es von Woche zu Woche irgendwie vertrauter wird, wie ja auch im Aufbauspiel dann, glaube ich, irgendwie so die Dinge besser zusammenlaufen, dann kann man, denke ich, guter Dinge sein, dass das in der Rückrunde noch viel, viel stabiler wird. Dieter Hecking hat jetzt kurz vor der Winterpause, als Kramer wieder mal verletzt war, auch gesagt, nein, ich wollte ganz bewusst diese Innenverteidigung jetzt nicht auseinanderreißen, weil ich spüre, da entwickelt sich etwas. Deswegen hat er dann vor der Abwehr den damals noch 18-jährigen Reece Oxford gebracht, mit dem ebenfalls 18-jährigen Michael Cuisance. Und ja, das sind ja dann auch, glaube ich, Zeichen des Trainers, dass der voll auf diese beiden setzt. Und man muss einfach bedenken, die sind 25 und noch 23 Jahre alt. Das heißt, da ist auch jede Menge Entwicklungspotenzial. Wenn man sich anschaut, wo ein hochgepriesener Martin Stranzl, in Gladbach hochgepriesener Martin Stranzl war, als er 24 oder 25 war, da lief der ja fast noch bei 1860 München rum und hatte noch viel, viel Entwicklung vor sich. Und ja, Westergaard und Ginter haben beide mehr als 150 Bundesligaspiele. Also ich glaube, die sind auf einem richtig guten Weg. Und wenn man sich auch dann Zahlen anschaut, die etwas mehr in die Tiefe gehen, dann gehören sie definitiv zu den besseren Innenverteidiger-Duos der Bundesliga.
Absolut. Und man vergisst auch immer, deswegen finde ich es super, dass du es jetzt so nonchalant in einen Nebensatz eingebaut hast, wie jung die einfach noch sind. 23 und 25. Gefühlt sind die schon seit 18 Jahren in der Fußball-Bundesliga. Und was du so mit den Zahlen meinst, da gehört sicher mit dazu, dass Matthias Ginter zum Beispiel hat die 4. beste Tackling-Quote aller Bundesligaspieler, die 10. beste Zweikampfquote, 12. beste Passquote, Yannick Westergaard die 5. beste Zweikampfquote, Platz 13 bei Luftkämpfen, Platz 14 bei Tacklings. Das heißt, eigentlich in all den wichtigen Kategorien für Innenverteidigern fallen beide nicht ab, sondern gehören zur Bundesligaspitze. Und je mehr die zueinander finden und sich aufeinander noch abstimmen, desto mehr kann man erwarten, dass das stabiler hinten drin wird. Und die Verteidigung ist ja auch einer der wenigen Mannschaftsteile, vielleicht der einzige, mit Ausnahme von Mamadou Doucouré, der komplett von Verletzungen verschont blieb.
Genau.
In den anderen Mannschaftsteilen nicht der Fall war.
Genau, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das ist auch etwas, wovon dann Nico Elvedi rechts hinten profitiert, der auch fast alles mitgemacht hat. Außer ein Spiel war gelb gesperrt und sonst hat er auch eigentlich alles durchgespielt. Der ist 21 Jahre alt, der ist sogar noch eine Ecke jünger, spielt jetzt aber auch schon seine dritte Profisaison in Gladbach. Und auch bei dem merkt man, dass der... Das klingt so lapidar, aber ich glaube nicht, dass er schlechter wird in der Zukunft. Und Oskar Wendt muss man natürlich ein bisschen rausnehmen. Der ist 32, der ist einer der Ältesten im Kader. Ja, der hat seine gute Zeit sicherlich hinter sich. Das ist dann auch der einzige Punkt, wo dann doch Verletzungspech ein bisschen eine Rolle spielt. Mamadou Doucouré wäre da sicherlich einer, der eingeplant ist, um ihn auch mal herauszufordern, weil man ja auch in Kolo und Nico Schulz zwei Leute abgegeben hat, die da spielen können. Deswegen ist Wendt derzeit etwas alternativlos, aber die anderen drei, die sind sicherlich Leute für die Zukunft.
Aber wenn ich mir den Kader so in seiner Gesamtheit angucke, dann würde ich sagen, wenn es Engpässe gibt, dann auf den Außenverteidigerpositionen. Hätte das Verletzungspech bzw. das Gesundheitsglück, wie es gleich die Christelle im FC Augsburg Teil nennen wird, kleiner Spoiler hier mal innerhalb des Rasenfunk-Royals, hätte das Gesundheitsglück nicht die Abwehr verschont von Ausfällen, hätte das auch ganz schön eng werden können. Ist das eine der Planstellen, wo sich im Kader perspektivisch noch was tun wird bei Borussia Mönchengladbach?
Ich glaube eigentlich nicht, weil es viele gibt, die da mehrere Positionen spielen können. Okay. Also es gibt, also Nico Elvedi hat ja ein paar Spiele auch innen sogar gemacht, hat das sehr gut gemacht. Der wäre da eine Option. Tobias Strobel, der sich das Kreuzband gerissen hat Anfang der Saison, ist einer, der hinten rechts in der Mitte vor der Abwehr spielen kann. Reece Oxford kann auch alle drei Positionen spielen. Toni Janschke kann alle drei Positionen spielen. Deswegen ist da in der Regel schon so viel Rumschiebepotenzial, dass das, solange das Gesundheitsglück nicht in Verletzungspech sich ändert, glaube ich, genug, was Gladbach da anzubieten hat in der Breite, weil eben ja auch die Innenverteidigerposition eine ist, wie wir es schon erörtert haben, in der die beiden Protagonisten einfach viel Vertrauen genießen und auch sicherlich sehr viel passieren muss, dass Dieter Hecking da einem das Vertrauen nicht mehr gibt. Also, ne, also natürlich, wenn Matthias Ginter und Yannick Westergaard jetzt 5 Spiele in Folge völlig neben sich stehen und signalisieren, dass sie auch mal eine Pause brauchen, aber das passiert ja im seltensten Fall. Beide sind fast immer gesund. Yannick Westergaard hat jetzt seit einem Jahr in der Bundesliga alles durchgespielt, auch als einziger Feldspieler. Und deswegen, glaube ich, ist man da schon breit genug aufgestellt, weil es hat keinen Sinn, sich 3 Innenverteidiger auf die Bank zu setzen.
Ja, gut, du hast natürlich recht. Es gibt einige, die auch auf Außen spielen können. Und vielleicht ist das ja auch gerade für junge Spieler ein bisschen Konkurrenzkampf braucht es. Also man kann jetzt nicht nur mit 11 Spielern in eine Bundesliga-Saison gehen, aber man muss auch nicht künstlich den Druck zu hoch halten. Vielleicht ist da auch Hecking nicht der Trainer für. Und das ist ja.
Genau, alles, das hat er ja gezeigt. Er einer, der dann seine feste Achse gerade hat im Zentrum und da auch relativ wenig wechselt. Jetzt müsste man natürlich schauen, wie das dann im Herbst würde, wenn Gladbach mindestens die Europa League Quali schafft, wenn es dann die Doppelbelastung gibt, inwiefern er dann da auch mal ein bisschen durchwechselt.
Ja.
Aber ja.
Ist ja noch eine Zeit hin.
Genau, dafür gibt es ja auch erstmal noch eine Rückrunde. Aber du hast schon recht, sicherlich auf der Wendt-Position hinten links, das ist eine, die man in Angriff nehmen sollte im Sommer oder sich halt überlegen muss, was ist mit den Leuten aus dem Unterbau, die jetzt 19, 20 sind, vertraue ich da oder traue ich jemandem da wirklich den Sprung zu? Da saß jetzt in Justin Hoffmanns, einer aus der U23, ein wirkliches Eigengewächs, sogar vom Niederrhein auf der Bank. Traue ich solchen Leuten zu, den Sprung irgendwann zu schaffen oder halt nicht? Das sind natürlich Entscheidungen, die dann Max Eberl treffen muss im Sommer.
Ja, vielleicht habe ich es auch deshalb so im Fokus, weil die Linksverteidiger und auch die Rechtsverteidigerposition, da gibt's einfach sehr wenige richtig gute etablierte Spiele in der Bundesliga. Da fallen einem gar nicht so viel ein. Also Philipp Max ist jetzt so ein bisschen der Emporkömmling aktuell. Ja,
das ist schon too obvious fast.
Ja, genau. Ja. Und da weiß man auch gar nicht, ob Philipp Max wirklich zu einer Mannschaft wechseln sollte, die so wenig auf Flanken setzt. Also Gladbach verzichtet eigentlich, wenn es geht, auf Flanken komplett. Dafür hat man ja eigentlich auch gar nicht die Abnehmer in der Mitte. Deswegen ergibt das auch sehr viel Sinn. Das heißt, ein bisschen wäre Max da so ein bisschen verschenkt sogar. Mal angenommen, es wäre gar kein Problem, ihn zu bekommen. Und danach hört es aber auch schon recht bald auf. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nicht von einem direkten Konkurrenten ums internationale Geschäft jemand zu Gladbach wird.
Und selbst wenn wir dann bei Marvin Plattenhardt sind, der Nationalspieler ist, kann man sich ja fragen, ist das jetzt der Linksverteidiger zum Niederknien, den man jetzt unbedingt haben muss? Oder ein Christian Günther aus Freiburg, der noch ein bisschen jünger ist und vielleicht noch Perspektive hat, aber es reicht ja eine Hand, um die aufzuzählen.
Ja, genau. Also es ist keine so einfache Position. Ähnlich wie die Sechserposition, und da vertrete ich die vielleicht gar nicht so steile These, Kramer und Zakaria ist das beste Sechser-Duo, was wir in dieser Hinrunde gesehen haben, mit der kleinen Einschränkung, dass wir sie nicht so häufig zusammen gesehen haben, weil da das Verletzungspech, da hat es wirklich reingehauen.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Also, jetzt hast du es eigentlich so präzise gesagt, dass ich da eigentlich gar nicht widersprechen mag.
Aber wo kommt denn dieser Zakaria her? Also mir war er weitgehend unbekannt und ich dachte mir, okay, spannend, schaue ich mir an. Und dann hat er schon am ersten Bundesligaspieltag diese unglaubliche Passquote von 95% gehabt.
Da die dann die Regel geworden ist.
Ja, genau. Und da dachte ich mir aber noch so, Vorsicht, Martin Fenin hat uns gelehrt. Der erste Spieltag bedeutet gar nichts. Matthew Lecky hat es übrigens an diesem Spieltag auch gezeigt, dass der erste Spieltag nicht überbewertet werden sollte. Und am zweiten Spieltag hatte er wieder eine 94er Passquote. Und am dritten Spieltag ging es so weiter und so fort. Und ich habe mir die Pässe dann immer angeguckt, dachte mir, naja, der wird viele Sicherheitspässe nach hinten gespielt haben. Nein, er hat schön die Bälle verteilt, auch nach vorne. Also in alle Richtungen gespielt. Unglaublich. Und das ist für mich also fast ein Mirakel, dass es sowas heutzutage immer noch gibt, dass es einen Spieler gibt, der offenbar unter dem Radar von ganz vielen Journalisten und Kennern fliegt, zumindest so weit unter dem Radar, dass es nicht mal den Artikel gab, dieser Junge wird mal Europa verzaubern oder das ist mal ein richtig guter Spieler, sondern es gab ja nur die Artikel, als er dann gewechselt ist, ja, daher kommt er, so wird sein Spielstil beschrieben und genau, dann ist Patrick der Junge
Vera und so weiter.
Genau. Und genau, aber diese Vergleiche mit großen Spielern, die gibt's ja auch immer, also wie oft ich auch schon Vergleiche mit Claude Makélélé gelesen habe.
Genau, und der neue XY.
Ja, genau. Ja. Und dann kommt er und zumindest in diesen ersten 17 Spielen, ich hoffe, ich jinxe jetzt nichts, haut er einen komplett von den Socken. Das finde ich Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich auch beeindruckend. Gladbach hatte das große Glück, dass er einmal vorgespielt hat in Gladbach mit Bern, ein Jahr bevor er dann gekommen ist in den Champions League Playoffs, wobei Gladbach da 6-1 gewonnen hat und auch er, ich glaube, das war auch, bis er dann in Dortmund 6-1 verloren hat, sein schlimmster Abend in seiner noch jungen Karriere. Ja, er ist so einer, er war ja bei der EM 2016 schon dabei, hat dann nicht gespielt. Also er war schon so in diesem Talente-Pool der Schweiz, die es auch immer gibt, aber sicherlich noch nicht so groß, dass da jetzt zum Beispiel die Engländer so ernst gemacht hätten, dass, ich meine, dass Gladbach dann gar keine Chance gehabt hätte. Aber es gehörte sicherlich schon ein bisschen Mut dazu. Einen, der jetzt auch noch nicht so viele Profisaisons gespielt hat, der 20 war, als er geholt wurde, dann auch für 12 Millionen Euro zu holen. Das ist ja, selbst wenn Virgil van Dijk für 84 Millionen wechselt, sind in Gladbacher Relation 12 Millionen Euro immer noch Geld, das man nicht überweist wie früher, weiß ich nicht, 2,5 Millionen oder so. Also es ist ja schon eine gewaltige Summe, vor allen Dingen, weil es einfach das Moderhut-Geld völlig reinvestiert war. Und ich bin auch beeindruckt, wie gut es dann passt. Dass das funktionieren kann, das denke ich, konnte man vermuten, aber ist natürlich, also das ist ja wirklich, ich habe das Wort Niederknien vorhin bei Marvin Plattenhardt benutzt und Dennis Zakaria ist ja wirklich ein Spieler, der zum Niederknien gespielt hat in der Hinrunde und ja auch vereinsübergreifend da viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Genau. Ich finde auch nochmal diesen Blick auf Modahu ganz interessant. Das darf man ja nicht vergessen, welche Abgänge es im Sommer auch gab. Eben Dahu war der prominenteste zu Borussia Dortmund und der wurde quasi 1:1 finanziell durch Zakaria ersetzt. André Hahn, zweiter wichtiger Abgang und dahinter noch ein paar, aber das waren so die beiden.
Ja gut, und Christensen, der ausgeliehen war.
Ach ja, genau, klar, Christensen, genau. Wo man ja aber schon quasi wusste, das wird wahrscheinlich nichts werden, den zu halten. Genau, deswegen hat
er das. Aber selbst der ist ja relativ geräuschlos ersetzt worden, auch wenn da noch lange gekämpft wurde, aber man sieht ja jetzt, da jetzt bei Chelsea sogar David Luiz verdrängt hat, was einfach in dem steckt und das ist eigentlich ja fast schon naiv oder putzig war, daran zu glauben, dass er vielleicht permanent verpflichtet werden könnte. Aber ja, das hat, um nochmal zu Matthias Ginter zurückzukommen, das hat er ja auch geschafft, dass natürlich in Gladbach viele Andreas Christensen nachweinen, weil er einfach so ein herausragendes Talent war, aber dass er einfach keine riesige Lücke gerissen hat, in die niemand reingestoßen ist, sondern dass die einfach jetzt gefüllt ist und sich da neue Dinge entwickeln. Und bei Modahut, denke ich, ist es sogar so, dass Max Eberl es geschafft hat, mit einem völlig anderen Spielertypen diese Vergleiche sogar direkt im Keim zu ersticken. Also es sagt niemand, also Denisa Kaya bekommt nie dieses Label Dahoud-Nachfolger. Er ist einfach er selbst und macht das, was er da macht und wird einfach nie als Nachfolger von Mo Dahoud gesehen, weil er auch ein völlig anderer Spielertyp ist und weil er, ich denke, sogar überkompensiert, was da an Lücke war im Sommer.
Und wer ist für die Kaderzusammenstellung da federführend verantwortlich? Ist es Max Eberl? Gibt es da einen Kaderplan im Hintergrund, den ich noch nicht kenne?
Also Steffen Korell ist der Chef-Scout. Den kennt man ja auch von früher aus Gladbach und aus Freiburg. Der war bis vor kurzem jetzt sogar noch Teammanager. Das ist jetzt aber Christopher Heimeroth, der seine Karriere beendet hat. Mhm. Das heißt, Steffen Korell ist da beim Scouting federführend. Ja, ich will jetzt nicht sagen, er ist der Gladbacher Mislintat oder was es da auch immer für eine, oder der Gladbacher Reschke oder so. Ich glaube, da ist er auch deutlich weniger präsent, zumindest nach außen im Verein. Aber ich denke, da die beiden, Max Eberl und er, sich so lange auch kennen, die haben Anfang des Jahrtausends zusammen in Gladbach gespielt, ist das schon ein sehr eingespieltes Team. Also es gibt so Geschichten, wie sie damals dann Martin Stranzl aus Moskau verpflichtet haben. Den haben sie beim, ich weiß gar nicht, ob es Europa League oder Champions League Spiel war, in der Slowakei im tiefsten Winter dann besucht und da die Gespräche geführt. Also ich denke, da sind schon viele Dinge sehr, sehr eingespielt. Man hat einfach einen großen Erfahrungsschatz, was Dinge angeht, naja, was funktioniert in Gladbach, was funktioniert nicht, welche neuen Wege können wir gehen. Ja, natürlich ist Max Eberl da federführend, dann Steffen Korell auf zweiter Ebene und natürlich die ganzen namenlosen Scouts, die wir alle nicht kennen, die dann U17-Spiele zwischen Frankreich und Paraguay sich angucken.
Steffen Korell. Siehst du, ich kannte den Namen nämlich nicht. Shame on me. Da werde ich
weiß nicht, ob es für besuchen. Oder gegen ihn spricht, dass du ihn nicht kanntest. Vielleicht beides.
Es spricht auf jeden Fall gegen mich. Und über ihn sagt es, glaube ich, gar nichts aus, ob der Rasenfunk ihn kennt oder nicht. Jetzt sind wir so ein bisschen von dem Einordnungspunkt schon in Transferpolitik und Kaderzusammenstellung reingewandert. Was hattest du denn noch vorgesehen, um über diese Hinrunde zu sprechen an Punkten?
Ja, mein zweiter Punkt war der Name Dieter Hecking, über den wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so viel geredet haben. Deswegen würde sich das wahrscheinlich anbieten. Ich habe Hecking, Gedankenstrich, Favres langer Schatten, Fragezeichen.
Ah, interessant.
Notiert. Weil, ja, Dieter Hecking es nicht so einfach hat in Gladbach, wie man vermuten könnte, wenn man einfach von außen drauf schaut, wenn man die Tabelle sieht, wenn man die Ergebnisse der Rückrunde sieht, die seine erste Halbserie war in Gladbach und jetzt dann in der Hinrunde. Ja, es ist schwierig irgendwie, weil man es sich nicht so richtig erklären kann, warum er nicht so überragend ankommt in der Breite. Also warum er zumindest nicht dauernd gelobt wird für das, was er tut, sondern eher kritisiert wird.
Ja, also ich glaube, es ist jetzt ein Zufall. Wir hatten am 8. Spieltag eine Schlusskonferenz mit zwei Gladbach-Experten, Stefan Berndsen und der Yvonne. Und diese Folge habe ich betitelt mit Favres lange Schatten.
Ach so.
Du läufst hier offenste Türen ein, denn das war damals auch so ein bisschen, da habe ich lange mit Ihnen drüber diskutiert. Und wir haben auch mit Ihnen drüber gesprochen, warum ist das so, dass Dieter Hecking auch, er hat, ja, ein etwas biederes Image. Er stabilisiert seine Mannschaften sehr gut. Er lässt mit ihnen einen leicht überdurchschnittlichen Fußball spielen, einen Pass auf Kurzpässen beruhenden, langsam aus der Ordnung heraus aufgebauten Fußball. Und das funktioniert dann immer für eine Halbwertszeit von, tja, bisher meistens 2 Jahren sehr gut. Und dann erschöpft es sich ein bisschen. Und diese Ex-Post-Analyse überträgt man vielleicht so ein bisschen dann auch auf die Ergebnisse, die er jetzt in Gladbach hat. Und wir haben da auch viel drüber gesprochen, über eben die Trainerhistorie, dass du eben mit Lucien Favre diesen Übervater hast und dann eben all das, was danach passierte, im Guten wie im Schlechten, und es quasi kein Trainer mehr geschafft hat, an Lucien Favre heranzukommen und sich aber immer implizit mit ihm messen lassen muss. Ich glaube, dass aber diese Schwierigkeit, die er hat, nicht nur darauf beruht, dass es mal irgendwann einen sehr, sehr guten Trainer von Gladbach gab, sondern eben weil Gladbach immer wieder Auftritte hat oder zumindest Halbzeiten, die man nicht erklären kann. Also wo man nicht sagen kann, die haben sich, das war jetzt vercoacht oder die sind übermotiviert reingegangen oder der Schiedsrichter hat da Fehler gemacht, sondern es gibt immer wieder einzelne Halbzeiten in dieser Hinserie und damit meine ich jetzt nicht nur die bei den hohen Niederlagen, wo man sich gedacht hat, was ist denn mit euch los? Also wollt ihr jetzt irgendwann mal anfangen zu spielen? Ganz oft auch die Situation nach dem 1:0 für Borussia Mönchengladbach verfällt man in eine, ja, Lethargie ist zu viel, aber es wirkt auf jeden Fall nach außen hin sehr
schwer erklärbar, genau. Das ist, glaube ich, was viele Leute auch aufregt dann.
Ja. Genau, und das fällt halt auf den Trainer zurück, weil irgendwie kannst du es ja anders nicht erklären. Vielleicht ist das der Grund, warum er es so schwer hat.
Ja, es ist schon so, dass natürlich, klar, ist, deswegen können wir vielleicht zu meinem Song fast übergehen.
Gerne.
Den du doch von mir hören willst. Also ich habe überlegt, ob ich meinen gediegenen Musikgeschmack sprechen lasse oder einfach auf eine billige Pointe gehe. Ich habe mich für die billige Pointe entschieden und habe mich für Life is a Rollercoaster von Ronan Keating entschieden.
Das höre ich nicht zum ersten Mal, diesen
Nein,
Song.
Ach, ja, ich dachte es mir. Sehr gut. Obwohl ich für Gladbach fast reklamieren würde, dass das Wort Achterbahn mit am besten passt von allen Clubs. Gar nicht mal so sehr, dass es so Freefall-Tower-mäßig wirklich immer ganz hoch und dann ganz runter geht, sondern wie du gesagt hast, in fast schon beeindruckend regelmäßigen Abständen einfach immer wieder so ein paar Abstürze kamen, die dann auch manchmal nur 45 Minuten, manchmal nur 10 Minuten dauerten, aber sie kamen immer wieder. Deswegen hat Dieter Hecking, lass mich nicht lügen, ich glaube bisher auch nie 3 Bundesligaspiele in Folge verloren, aber auch nur einmal 3 in Folge gewonnen oder so. Also wenn du so 6 Spielekorridore nimmst, dann ist das immer eine sehr solide oder gute Punktzahl, um eben ums europäische Geschäft mitzuspielen, aber es ist einfach selten so eine richtige Serie im Negativen wie im Positiven.
Mhm. Der große Unterschied zum aktuellen Leverkusen unter Herrlich. Und auch
deswegen, glaube ich, werden die auch weitaus besser dargestellt, weil die das eben am Anfang hatten und man es dann auf den neuen Trainer schieben konnte. Zum Beispiel, während Hecking ja, als er angefangen hat, seine einzige richtige Serie hatte, als er dann wirklich auch mal Spiele am Stück gewonnen hat. Ich glaube das schon, dass das so ein Problem ist, dass einfach immer wieder, wenn man denkt, jetzt haben sie es und jetzt können sie das irgendwie mal so, jetzt können sie mal rollen als Mannschaft, dass dann immer so ein Rückschlag kommt, der dann die Entwicklung der vergangenen 4 Wochen wieder weitgehend vergessen macht. Das war so das 6-1 in Dortmund, das 1-5 gegen Leverkusen, das 0-3 gegen Wolfsburg. Dann gibt's wieder ganz, ganz lange Gesichter. Dann heißt es, ja, jetzt gilt es, eine Reaktion zu zeigen. Die kommt dann auch meistens, aber trotzdem schleppt man diese Negativerlebnisse mit so einer Halbwertszeit noch mit sich rum. Dann sind sie irgendwann abgebaut, die Negativerlebnisse. Dann ist eine Woche, 2 Wochen alles gut, aber dann kommt das nächste Negativerlebnis. Ist halt die Frage.
Findest du es gerechtfertigt, das auf Dieter Hecking zu projizieren? Also bei deinen Beispielen würden mir auch noch mehr entfallen. Ich erinnere mich an eine fürchterliche erste Halbzeit zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ich erinnere mich an ein ganz, also nicht besonders überzeugendes Spiel in Freiburg. Das war auch so die schwächste Phase, wo man die schlechtesten Ergebnisse in Serie hatte zum Ende dieser Hinrunde hin. Und dann eben an ganz viele Momente, wo Gladbach in Führung gegangen ist und man sich gedacht hat, okay, jetzt können sie nachlegen, die sind gerade wirklich gut drin, die hatten viele Chancen und genau das kommt aber nicht. Und es ist fast ja schon billig, da zu sagen, der Trainer ist schuld, denn der Trainer steht ja in diesen Momenten nicht auf dem Spielfeld. Andererseits zieht sich jetzt aber auch durch eine komplette Hinserie, deswegen will ich dann auch nicht mehr davon sprechen, dass das jetzt einfach nur Zufall ist und dann kam da irgendwie zusammen, dass 5 Spieler 5% weniger gegeben haben ab dem 1:0. Also irgendwas fehlt doch dann.
Ja, das ist, glaube ich, dann mein 4. Punkt. Da geht es dann darum, ob Gladbach im Endeffekt zu lieb ist. Also von den Typen her. Max Eberl hat immer gesagt, die Mannschaft ist vielleicht zu sauber. Also es gibt einfach keine Granit Xhakas mehr, keine Martin Stranzels. Gladbach hatte davon nie so viele Leute, die jetzt wirklich, also ich zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt verbinde ich dieses Image, dass sie halt beißen, kratzen und so weiter. Mit Gladbach auf keinen Fall. Natürlich, das sind alles die Ginters, die Stindels, die Kramers, die Sommers, die ja alles, also es sind ja so, na, Schwiegersohn-Typen, kann man, denke ich, sagen. Dass das vielleicht ein Grund ist, warum es dann in ein paar Phasen, die du skizziert hast, einfach nicht denjenigen gibt, der einfach der Mannschaft mal in den Hintern tritt, so ganz salopp gesagt. Dass das dann vielleicht auch von außen ein Trainer gar nicht unbedingt schafft und die Mannschaft dann selbst in so einen Strudel reinkommt und sie selbst fragt, was gerade passiert ist und dann ja immer ein wenig braucht, um da rauszukommen. Das mal schneller, mal weniger schnell schafft. Um dann wieder in ihren Flow zu kommen, weil ich das Gefühl habe, dass Gladbach so eine Mannschaft ist, bei der dieses Wort Flow, das ja auch ein bisschen überstrapaziert ist, aber dass das ganz wichtig ist, dass einfach so ja die Rädchen ineinander greifen, dass keiner irgendeinen Durchhänger hat, dass so alles halt zusammenpasst, weil das ganz oft ja der Fall ist, wenn es ein sehr gutes Spiel gab, dass man die Mannschaftsleistung bei Gladbach loben kann. Dass es selten so ist, dass da einer im Alleingang irgendwas gemacht hat, sondern es beruht dann von vorne bis hinten immer einfach auf der mannschaftlichen Geschlossenheit. Und diese mannschaftliche Geschlossenheit wirkt sich dann sicherlich, wenn es mal ein paar Prozent weniger sind, und ich glaube, das ist schon eine Erkenntnis dieser Bundesliga-Hinrunde, dass ein paar Prozent weniger einen sehr großen Effekt haben können, weil einfach alles so eng zusammen ist und weil alle es auf einem gewissen Level vernünftig machen. Ja, dass das dann häufig auch für Gladbach fatal enden kann, wenn eben die paar Prozent fehlen.
Ja, so dicht, wie es da um die internationalen Plätze geht und das breite Mittelfeld der Liga stützt das. Also die Zahl zu deiner These ist, dass es nur eine Mannschaft gibt, die pro Spiel weniger Foul spielt, und das ist der FC Bayern. Mhm. Das heißt, Gladbach spielt sehr fair. Und das halten wir ihn jetzt
Gladbach
hier.
Gladbach presst sehr wenig, ich glaube.
Ja, das stimmt, das ist auch ein interessanter Punkt. Und darüber habe ich gerade nachgedacht, weil du gesagt hast, es gibt seltene Spiele, wo einzelne Spieler hervortreten. Wenn, dann sind das eher Offensivspiele. Also Raphael hat mal Hertha im Alleingang abgeschossen und Stindl hatte auch seine Szenen, wo man sich gedacht hat, unglaublich, was der drauf hat. Mhm. Aber die Tore bei Borussia Mönchengladbach fallen eigentlich ganz selten aus Einzelleistungen heraus, sondern es sind immer Minimum zwei, häufig sogar mehr Spieler an der direkten Torentstehung beteiligt, weil man eben wenig über Flanken spielt, weil man viel über Kurzpässe kommt und diese klassischen Doppelpässe, die, also gerade Stindl kriegt da eine Dynamik ins Spiel rein, das komplette, alle stehen, es ist quasi statisch, es sieht aus wie auf einer Taktiktafel, und Stindl spielt einen Doppelpass und geht so unwiderstehlich, wie man so schön sagt, in den Sprint rein und zieht in den Strafraum rein, dass das ganze Spiel wieder in Bewegung versetzt. Das ist einfach.
Ich glaube, es gibt schon so das typische Gladbach-Tor. Also, dass es weder einfach so dieses ganz klinische Manchester City-artige, Sezieren des Gegners, das ist auch nicht das ganz schnelle Umschaltspiel, so im Leipzig-Stil, so dieses unter 10 Sekunden, sondern es gab schon viele Tore, wo ich sagen würde, das sind typische Gladbach-Tore, das ist genau das, was du gesagt hast, das kann dann links außen bei einem Einwurf beginnen, dann geht der Ball irgendwie einmal zum Sechser, geht aber nochmal in die Innenverteidigung, geht einmal auf die ganz andere Seite des Feldes, dann gibt es da vielleicht irgendeinen Doppelpass, so eine Auslösungsaktion, die dann, wie du gesagt hast, alles in Schwung bringt, sodass der Gegner eigentlich bis zum Tor gar nicht merkt, was mit ihm passiert. Ja. Das gibt es ganz häufig irgendwie. Das sind dann so 10 Pässe innerhalb von 25 Sekunden oder so. Das ist so ein typischer Gladbach-Angriff, der zum Tor führt.
Und Gladbach ist sehr, sehr stark darin, in den Strafraum einzudringen. Also 2 von 3 Torabschlüssen Gladbachs sind vom innerhalb des 16ers aus abgeschlossen. Genau.
Ja, das
was
ist dann
ein wahnsinnig hoher Wert ist.
Ja, das ist dann, also negativ ausgelegt heißt es dann, sie wollen den Ball ins Tor tragen. aber das
positiv ausgedrückt bewegen sie sich mit ihren Torabschlüssen in dem Bereich, in dem statistisch gesehen mehr Tore dabei rausputzen.
Genau, also es ist eigentlich wirkt es sehr clever, würde ich sagen. Aber natürlich wird es dann problematisch, wenn du Spiele hast. Du hast vorhin das Frankfurt-Spiel angesprochen, dass sie 0-1 verloren haben, wenn das eben nicht gelingt, ne? Wenn man nicht in diese Zone kommt, die einfach die Torwahrscheinlichkeit erhöht, dann gibt's große Probleme. Und je besser Gladbach das schafft, desto erfolgreicher sind sie. Nur ist es eben oft ein Rätsel, warum sie es jetzt in dem einen Spiel besser schaffen und dem anderen nicht.
Ja. Unser Hörer Kloko hat im Forum gefragt, wie du die Torgefahr des Mittelfelds einschätzt. Also wenn man Thorgan Hazard zu den Stürmern zählt, dann hat kein Mittelfeldspieler mehr als ein Tor erzielt. Vestergaard und Ginter jeweils 3. Gut, das auch nach Standards, die meisten zumindest davon. Aber würdest du dem zustimmen, dass das einer der Hebel ist, dass aus dem Mittelfeld noch mehr Torgefahr kommen sollte?
Ja, ist einerseits ja die große Problemzone, die Flügelposition, die nicht Thorgan Hazard besetzt. Der kann ja sowohl links als auch rechts spielen. Da gab es ja überhaupt keine personelle Kontinuität in der Hinrunde. Da gibt es 5 Kandidaten, von denen ja entweder immer 3 verletzt sind, 3 außer Form oder alles gleichzeitig. deswegen fällt da bislang ein Grifo, ein Hermann, die ja auch schon ihre Tore gemacht haben in der Bundesliga, fallen die bislang weg und da ist relativ wenig beigetragen worden. Und die letzte Alternative wäre ja, dass Kramer und Sakaya mehr Tore schießen. Wobei ich denke, dass die, ja, so wie sie spielen, sicherlich Typen sind, die nicht oft in Abschlusssituationen kommen. Gerade weil es in Gladbach auch gar nicht gewünscht ist, dass dann da einer aus 20 Metern draufhaut. Das haben wir gerade besprochen. Ich glaube, es liegt in Gladbachs Natur, dass dann diese 3 da vorne, Hazard, Stindl, Raphael, einfach in die meisten Abschlusssituationen kommen und dann auch gemeinsam mehr als die Hälfte der Tore erzielen.
Ja.
Und ich glaube, es muss auch das Ziel sein. Und dass es auch nicht für eine Abhängigkeit von diesen 3 entsteht, wenn sie dann so viel Gefahr auf sich vereinen, sondern dass das ganz einfach das Ziel sein muss bei Gladbach und einfach am Spielstil liegt, dass eben es häufig Abschlusssituationen aus dem Strafraum sind, so vom Elfmeterpunkt oder vielleicht sogar aus 6-7 Metern.
Er spricht ja auch für die Häkkingsche Ordnung, dass auch diejenigen, die Torabschlüsse haben, die in vorderster Front stehen. Also es erscheint schon alles logisch. Jetzt hast du gerade gesagt, diese Abhängigkeit gibt's nicht. Du hast das jetzt spielerisch gemeint, also quasi von dem, dass nur die Stürmer die Torabschlüsse haben. In der Vergangenheit war das aber immer eins der wichtigsten oder der größten Fragen rund um Borussia Mönchengladbach. Wie fit sind Lars Stindl und Raphael? Wie häufig stehen sie gemeinsam auf dem Platz? Ich kann mich erinnern, gerade in der letzten Rückrunde war es so, dass man da auch teilweise einen Unterschied wie Tag und Nacht gesehen hat. Spielen die 2 oder spielen sie nicht und sind sie in Form und sind sie nicht? Jetzt haben wir hier eine Hinserie, die fast schon magisch war. Die beiden haben fast alle Spiele zusammen gemacht. Das heißt, wir haben gerade das absolute Positivexempel. Wie ist denn diese Abhängigkeit jetzt? Also jetzt nicht spielerisch betrachtet, sondern auch von dem, was sie der Mannschaft geben können, in dem Sinne, was wir vorhin kurz angesprochen haben, mit aus einem statischen Spiel da etwas Dynamik reinbringen. Ist diese Abhängigkeit da oder wird sie überbewertet von Leuten wie mir?
Ich glaube, sie ist so da, wie sie bei jedem anderen Verein auch da ist, wenn Spieler einfach eine derartige Qualität haben. Also ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht nur Aubameyang oder Lewandowski nennen, aber das sind einfach, wenn man jetzt Thorgan Hazard auch mitnimmt, 3 Spieler, die, ja, ich glaube, die jeder Bundesliga-Trainer gerne hätte, die auch alle irgendwas verkörpern, was es nicht so oft gibt. Ich glaube, so ein Typ wie Lars Stindl oder Raphael, das sind ja einfach Spieler, die auch einfach schwer zu ersetzen wären, weil sie in ihrer Art schon recht einzigartig sind. Deswegen würde es Gladbach so wie jeden Verein treffen, wenn Spieler dieser Güteklasse ausfallen. Ich glaube, das ist jetzt kein spezielles Gladbach-Problem, aber es stimmt natürlich, dass es enorm wichtig war, dass die 3, ich glaube, in 90% der Zeit in der Hinrunde gemeinsam auf dem Platz standen. Das auf jeden Fall. Und sicherlich, das ist dann eine weitere Aufgabe neben dem Linksverteidiger für den Sommer, muss man sich Gedanken machen, naja, wie lange geht das noch mit Raphael? Er hat dann noch ein Jahr Vertrag, wird 33 im Frühjahr, dass man sich schon überlegt, wie soll Borussia Mönchengladbach da vorne 2019 aussehen? Ist ja auch immer die Frage, wie lange bleibt Thorgan Hazard überhaupt? Das ist ja sicherlich einer der größten Kandidaten, die vielleicht schon im nächsten Sommer Geld in die Kasse spülen, was ja einfach auch immer zum Gladbacher Weg dazugehört, dass das eigentlich, wenn man nicht Champions League spielt, fast schon Pflicht ist, mit einem Spieler viel Geld einzunehmen. Ja, aber wie gesagt, die Abhängigkeit, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Natürlich ist Borussia davon abhängig, dass es läuft bei den Dreien, aber nicht mehr oder weniger als andere Vereine.
Ja, ich glaube, die Frage wird auch tatsächlich nochmal interessanter. Sollte man im nächsten Jahr im internationalen Geschäft spielen? Das hast du ja auch schon angedeutet, weil dann muss wieder mehr rotiert werden. Und so ganz habe ich zum Beispiel den Bobadilla-Transfer dann nicht verstanden, weil ich mir dachte, okay, für die letzten 10 Minuten, wenn man mit einem Tor hinten liegt, dann muss man nicht immer Westergaard nach vorne schicken in die Sturmspitze, damit jemand Kopfballduelle gewinnt. Aber ansonsten passte er für mich jetzt mal abhängig von der gemeinsamen Geschichte, die es gibt, als Spieler gar nicht mehr so sehr in diese Hacking-Mannschaft.
Und ja, ich dachte auch, ich hätte ihn mehr verstanden, den Transfer, als ich ihn jetzt im Nachhinein verstehe.
Ja, irgendwie, also, und da habe ich mich eben gefragt, gut, wer würde denn jetzt spielen, wenn einer von beiden ausfällt? Und das sind dann teilweise mir nicht bekannte Namen aus der Jugend, die jetzt hochgezogen wurde. Dann an Josip Drimmitsch, den sehe ich da als, weiß nicht, irgendwie
Fragezeichen.
Hat er mich persönlich noch nicht überzeugt.
Ja.
Mit seiner Leistung. Und dann hast du halt immer diese Lösungen, wie sie zum Beispiel der FC Bayern ja auch mal machen muss. Ja, dann spielt halt Müller in der Sturmspitze oder komm, Wir ziehen mal. Also sprich, du ziehst Leute.
Und die Lösung in Gladbach tatsächlich nicht so schlecht ist, wenn Thorgan Hazard einfach in der Mitte spielt. Raphael hatte ja beim 3-1 in Hoffenheim eine Pause bekommen. Da hat Thorgan Hazard im Zentrum vorne gespielt und ein wirklich, fast schon überragendes Spiel gemacht, hatte eines seiner wenigen Tore aus dem Spiel heraus gemacht.
Ja.
Klar, nur fehlt da natürlich jemand auf der Außenbahn. Und wenn du, wie jetzt gerade, da so viele Verletzte hast, wer ist denn überhaupt gesund auf der Außenbahn? Also Hofmann war verletzt, Traoré ist noch verletzt, Hermann war verletzt, Johnson ist verletzt. Also eigentlich sind ja Grifo und Hazard die einzigen beiden fitten Flügelspieler von 6, wo es im Sommer auch hieß, dass das doch womöglich viel zu viele sind für diese Position.
Ja,
und
so geht es dann immer, ja.
Und das ist es, dann können wir vielleicht noch zu den Verletzten überleiten, welche Rolle das gespielt hat. Der Punkt, wo sich das am meisten bemerkbar gemacht hat, dass auf diesen Positionen schon ja eigentlich alle durchspielen mussten, dass auch ein Lars Stindl keine einzige Pause bekommen konnte, nachdem er ja einen sehr intensiven Sommer hatte mit dem Confed Cup. Mhm. Und ja, dass Dieter Hecking einfach dann auch noch flexibler sich auf den Gegner einstellen könnte, sich mehr nach den Formkurven seiner Spieler richten könnte, oder brauche ich jetzt heute mehr das Dribbling eines Ibrahima Traoré, brauche ich mehr die Defensivstärke eines Fabian Johnson, die Kreativität eines Vincenzo Grifo, da gibt es ja viele Möglichkeiten, das ist ja eigentlich ein Luxus, nur der Luxus war fast nicht abrufbar in der Hinrunde.
Ja, gehört auch noch zu dieser Hinrunde mit dazu, und unter dem Strich kann man dann ja eigentlich gar kein, wie sollte man auch ein negatives Fazit ziehen, und dennoch schwingen eben immer so viele, ja, wir haben es ja vorhin schon thematisiert, Kurzzeit-Negativ-Eindrücke mit, beziehungsweise es fehlt einfach die Konstanz. Ich glaube, das habe ich vorhin auch noch gar nicht gesagt. Was auch noch mit reinkommt, ist die Art und Weise, wie Gladbach Fußball interpretiert, ist auch nach außen hin weniger sichtbar mit Kampf und Einsatzwillen.
Genau, das wird ja auch immer nach außen so getragen, dass der Anspruch ist, die Dinge fußballerisch zu lösen, und dass natürlich eine Mannschaft, die das für sich beansprucht, dann in Kratz-, Beiß- und Tretspielen gegen Abstiegskandidaten auch mal Probleme bekommt, klar. Und das ist eben eine Aufgabe, die Dieter Hecking hat, dafür zu sorgen, dass seine Mannschaft dann in den Phasen auch mal einen Plan B hat und auch mal umswitchen kann in einen Kratz-, Beiß- und Tretmodus. Ja. Wenn das vielleicht mal angesagt ist.
Ja, oder vielleicht mal zumindest so ein situatives Pressing. Also Gladbach läuft 4 Kilometer weniger als das durchschnittliche Bundesliga-Team. Und während ich auf Laufleistung wirklich nicht immer gucke, ja, das ist...
Sie sind doch Drittbester oder Viertbester.
Das war... die Statistik habe ich jetzt von kicker.de.
Ah, ich glaube, der Fehler ist, dass da ein Spiel fehlt.
Bitte?
Ja, es ist nämlich, wo liegt Freiburg da?
Warte,
die auch abgerutscht, weil es ist nämlich beim Freiburg-Spiel diese Zählung ausgefallen.
Stimmt, richtig. Da wollte ich nämlich noch nachgucken, wie viel Freiburg da gelaufen ist. Da hast du recht, das ist ein Fehler von Obda, dem
ich glaube tatsächlich, weil nämlich vorher Gladbach immer mit Freiburg-Hoffenheim, ich glaube sogar Top 3 war.
Siehste, und ich habe es nämlich gesehen und dachte mir, das ist ja krass, das muss ich unbedingt in mein Sendungsdokument schreiben, das hätte ich nie im Leben gedacht.
ja, also ich halte das auch immer nach, und Freiburg ist damals in der ersten Halbzeit, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 66 Kilometer gelaufen.
Das recht. War so bei Freiburg, unglaublich. Bei Freiburg sind es nämlich auch 110 Kilometer und das stimmt. Die haben dieses.
Genau, das Spiel fehlt.
Okay, dann streichen wir das komplett, aber das mit dem Kratzen beißen lassen wir stehen.
Ja.
Ach, gut, dass man so einen aufmerksamen Gast wie dich hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut, Yannick. Viele Leute nicken und einfach immer, wenn ich meine
Statistiken alles hier einfach verkaufst. Ja, der.
Ja, genau. Der lügt. Jetzt wurde er endlich mal enttarnt.
Ja, aber das spricht, glaube ich, für Gladbach auch, dass viele die auch nicht widersprochen hätten, weil man das schon glauben kann, dass Gladbach vielleicht etwas weniger läuft. Deswegen, also wir haben das in der, da die Rückrunde, also die erste Halbserie unter Hacking eigentlich ähnlich war wie diese Hinrunde, haben wir das dann die Saison der 100 Wahrheiten genannt, dass man eigentlich aus jedem Fakt Lob drehen kann, aber auch aus jedem Fakt der Mannschaft einfach ein Negativzeugnis ausstellen kann. Also, dass es irgendwie immer in beide Richtungen gehen kann. Das ist dann wieder Punkt 1, die Einordnung der Dinge, dass die sehr schwer fällt. Also, man kann es häufig auch sehr in beide Richtungen drehen und wenden.
Das finde ich sehr schön, die Saison der 100 Wahrheiten. Das gefällt mir gut. Haben wir denn jetzt alle deine Aspekte untergebracht oder würdest du gerne noch auf irgendetwas näher eingehen?
Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen die Rückrunde durchgehen, was wir da jetzt zu erwarten haben.
Ja, sag mir mal, was wir da zu erwarten haben.
Ja. Ich finde es eigentlich interessant, dass es gibt ja schon Überraschungsteams in der Bundesliga, aber eigentlich ist Frankfurt ist Achter, ne?
Ja.
Ja, ist Frankfurt eigentlich das Erste und dass es ansonsten eine relativ klassische Top 6 gibt, die man auch vor der Saison so erwarten konnte, sie aber jetzt momentan noch aus 7 Mannschaften besteht. Ich glaube einfach, dass das so bleiben wird. Ich glaube, dass wir, dass mindestens die ersten 6, vielleicht sogar die ersten 7, die wir da jetzt sehen, auch am Ende die ersten 7 sein werden.
Mhm. Ja.
Die Wahrscheinlichkeit halte ich für recht groß, weil ganz große Überraschungsteams, die es gab, häufig auch von einer starken Hinrunde gezehrt haben. Und ich glaube, dass sich Frankfurt und Augsburg sehr am Limit bewegen.
Mhm.
Und deswegen denke ich, dass wir im März, Anfang April relativ klar wissen werden, wer Europapokal spielt in der kommenden Saison, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der siebte wieder zählt, dass wir aber noch relativ wenig Ahnung haben werden, wer davon Champions League oder Europa League spielen wird.
Ja, das kann gut sein. Andererseits weiß ich auch nicht. Also auf dem Papier sind die 7 Mannschaften, die da vorne stehen, mit Bayern, Schalke, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Gladbach und Hoffenheim, die man erwarten konnte. Mein Gefühl sagt mir aber, da stößt noch mindestens einer mit rein und einer purzelt raus, mit dem wir jetzt nicht rechnen. Denn ich sehe zum Beispiel bei Hertha BSC deutliche Aufwärtstendenzen. Das sind nur 4 Punkte, die trennen vom internationalen Geschäft. Eintracht Frankfurt hat eigentlich, da gibt es viele Gründe zu glauben, die Rückrunde könnte diesmal besser werden als die letzte Rückrunde. Mhm. Da kommen Spieler zurück wie Marco Fabian, die bisher noch gar nicht gespielt haben. Und man hat auch die Vorerfahrung aus der fürchterlichen Rückrunde letzte Saison. Also so ganz, ich weiß es nicht. Also vielleicht,
aber es muss schon einer wirklich schwächeln, der da oben. Also es ist ja in den vergangenen Jahren dann jetzt auch gerade in der letzten so gewesen, dass dann Gladbach, Leverkusen und Schalke wirklich geschwächelt haben und richtige Probleme hatten. Und das sehe ich eben dieses Jahr nicht so richtig. Also ja, vielleicht schafft es Hertha auf 48 Punkte, auf 49 und Frankfurt auch. Das hätte in den vergangenen Jahren gereicht, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr reicht.
Ja gut, das kann natürlich sein.
Ja, und gerade bei Hertha, da gibt es sicherlich gute Gründe, das so zu sehen wie du. Ich halte sie aber für Overperformer in der Liga.
Und das ist das größte Pfund von Hertha BSC.
Also, meinst du, ja. Ja, ja, das ist irgendwie immer so effektiv und es ist eigentlich so wenig letztendlich an Torgefahr herausgearbeitet, dass sie irgendwie so darauf angewiesen sind, das so zu nutzen. Und ich warte eigentlich seit 2 Jahren jetzt darauf, dass das irgendwann mal nach hinten losgeht. Irgendwie sind sie dann doch immer wieder dabei. Sie waren ja jetzt auch, haben sie jetzt die letzten 3 gewonnen oder 7 Punkte geholt?
7 Punkte, glaube ich, aus den letzten 3
Spielen. So, die kamen ja auch dann so, boom, aus dem Nichts. Und jetzt haben sie 24 Punkte und müssen, nachdem sie vor 3 Wochen eher noch nach unten gucken mussten, werden sie jetzt von dir genannt, immerhin schon.
Ja, ja.
Ja, also das spricht allein auch schon wieder Bände, was diese Saison so los ist.
Absolut. Ja, gucken wir mal. Also
jetzt müssen wir uns nur entscheiden, wer welche Rolle spielt da. Ich bin halt auch total unschlüssig.
Also ich glaube, ich gehe bei der positiven Bewertung von dir von Borussia Mönchengladbach gehe ich mit. Denn auch wenn ich viele Dinge auch anzumerken habe, die nicht alle nur positiv sind, aber das habe ich ja jetzt auch schon zur Sprache gebracht, finde ich, dass das unter dem Strich eine sehr, sehr gut und klug zusammengestellte Mannschaft ist, die einen klaren Plan verfolgt und der klare Plan reicht für 80% der Spiele, dass man mit diesem Plan gewinnen könnte und dann tut man es eben auch in x Prozent der Spiele und in 20% der Spielen kommst du mit diesem Plan nicht weiter, weil ein Gegner auf dem Feld steht, der komplett einfach nur zerstören will mit allen Mitteln, die er hat und dann funktioniert das mal und mal funktioniert es nicht. Und ich glaube, dass das eigentlich reicht in der Saison.
Du musst 2018. 9 Spiele vielleicht noch gewinnen. Das ist ja gerade mal jedes zweite. Ne? Wenn man so dreht, klingt das immer noch gar nicht allzu viel. Und wenn man wirklich ja in jedem Spiel in der Lage ist, auch um den Sieg mitzuspielen und dann in der Lage ist, das abzurufen, was man kann, kein großes Pech hat, dass das Schicksal einem keinen Streich spielt, dann glaube ich, dass das einfach sehr, sehr gut zu schaffen ist, so 9 Siege noch zu holen und dann einfach das Hinrundenergebnis zu verdoppeln und damit mindestens Europa League zu spielen.
Okay, und so lassen wir das stehen, Yannick, und schauen einfach, was passiert in der Rückrunde. Ich werde dir noch nicht verraten, wer auch Life is like a Rollercoaster von Ronald Kritik rausgesucht hat. Nur so viel. Ja. Es wird relativ am Ende des Rasenfunk-Royals zu hören sein. Du hast da einen Quervergleich zu einem Verein gezogen.
So viele Achterbahnen.
Ja, ich glaube, da werden die Gladbach-Fans aber nicht glücklich sein, mit wem sie da den Song teilen.
Aber ich glaube, das ist aber eher Life is a Freefall Tower. Also ich habe was im Sinn. Das falsche Fahrgeschäft.
Ja, das könnte tatsächlich eher zutreffender sein. Leider ist das Segment schon aufgezeichnet, deswegen kann ich da jetzt nicht mehr korrigierend noch eingreifen. Aber vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Yannick Sorgatz, der Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post ist und bei RP Online. Bei Twitter ist er als @aufenplatz zu finden und so war er auch lange als Blogger unterwegs. Yannick, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit für den Rasenfunk Royal genommen hast.
Ja, sehr gerne und auch vielen Dank.
Das wiederholen wir mal. Mach's gut, bis bald.
Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.
So geht er zu Ende, dieser zweite Teil des Rasenfunk Royals im Winter der Saison 2017-2018. Ich danke euch fürs Zuhören bis hierher. Empfehlt uns sehr gerne weiter. Wir haben einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Wir haben ein Forum, in dem ihr sehr gerne mitdiskutieren könnt. Da gibt's tolle Diskussionen zu allen Sendungen, aber auch zu den einzelnen Vereinen. Wir freuen uns da über Feedback und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet und bei euch im Freundes- und Bekanntenkreis, im Kollegenkreis weiterempfehlt. Das ist immer noch das Tollste, was ihr für uns tun könnt. Den Rasenfunk Royal an die Ohrmuscheln der Bürgerinnen und Bürger zu bekommen, das ist so ein bisschen die Mission. Die liegt jetzt in euren Händen. Wir haben vorgelegt, jetzt liegt es an euch. Machen wir Schluss an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt viel Spaß dann mit dem nächsten Teil des Rasenfunk Royals.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.